Will Ospreay beweist ganz schlechtes Timing. Wir haben doch gesagt, der wird erst bei All-In-World Champion. Während Swerve Strickland sich als Friseur ausprobiert und so viel wegschneidet wie meiner, wenn ich sage, nur die Spitzen. Frage an euch, was war unangenehmer, das Segment des Learning Trees oder eure letzte Darmspiegelung? Die Wunschlösung möchte den Vertrag nicht annehmen. Reden wir über Don Callis oder doch den FC Bayern München? Interne Kritik an Tony Khan wird lauter, ist er überfordert im Booking? Und ach ja, Rampage und Collision gab es ja auch noch irgendwie. Das alles jetzt in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Ja, für uns ist es eine ungewohnte Uhrzeit. Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr. Ich vergenusswurzel gerade noch meinen zweiten Kaffee des Tages, was uns aber nicht davon abhalten soll, in gewohnter Qualität abzuliefern. Wir blicken heute nämlich auf die erste Woche nach Double or Nothing. Und die ersten Matches für Forbidden Door stehen auch bereits fest. Dazu haben wir vielleicht noch ein paar interessante News für euch, die jetzt die Shows nicht direkt betroffen haben. Und dazu kann man vielleicht auch noch auf ein paar Booking-Details vom lieben Tony Khan eingehen, die mir zumindest aufgefallen sind. So viel zum heutigen Podcast. Ja, liebe Grüße an der Stelle an meine üblichen drei Kollegen, Julian, Thorsten, Cutter, die mich alle diese Woche im Stich gelassen haben. Dennoch bleibe ich nicht alleine, denn ich darf euch eine bekannte Stimme vorstellen. Euer Double or Nothing Orakel, mein Show- und News-Schreiber-Kollegen und vielleicht darf ich ihn sogar meinen guten Freund nennen. Den David, wie geht's dir?
Das kannst du sehr gerne tun. Du hast jetzt natürlich direkt Druck aufgebaut, aber ja, erstmal hallo. Ich bin der Grund, dass wir dienstags morgens um 10 Uhr sitzen. Schichtdienst lässt grüßen. Aber ja, du hast Druck aufgebaut, wir wollen in gewohnter Qualität abliefern. Jetzt muss ich mich natürlich doch konzentrieren, um das Niveau dann hochzuhalten. Aber ich freue mich, da zu sein und ja, ich glaube, unser erster Podcast zu zweit. Ich hoffe, dass er nicht so lang geht wie der letzte Podcast, wo wir zu viert waren. Ich glaube, 3,5 Stunden haben wir da über WXW gesprochen. Wir versuchen uns heute etwas kürzer zu halten.
Ja, muss auch dazu sagen, dass bei WXW mehr Relevantes passiert ist als bei zwei der drei Weeklys von AEW.
Ja, true.
Aber okay, gut. Du warst ja vor Double or Nothing dabei bei der Preview. Jetzt bei der Review konntest du leider nichts dazu sagen. Bevor wir jetzt auf die Sachen der letzten Woche eingehen, hast du vielleicht noch irgendwie ein, zwei Sätze, wie du Double or Nothing findest oder in Erinnerung behalten hast?
Ich fand den Pay-Per-View insgesamt sehr gut, muss aber sagen, er war leider ein bisschen, ja, er war sehr vorhersehbar, fand ich so, ne? Also das hat natürlich der Matchqualität jetzt wenig Abbruch getan, aber es gab jetzt halt nicht so ganz viel Überraschendes, weil, wie gesagt, die meisten Sieger, ja, so war es ja auch in der Preview besprochen, standen fest. Die einzige Überraschung, wo ich drauf gehofft hatte, dass Willow gewinnt, ist auch nicht passiert, aber das haben sie ja dann noch, ja, zumindest so verpackt, dass sich daraus noch neue Sachen ergeben können. Ja, ansonsten vieles, wie es erwartet wurde, dennoch denke ich, also gerade der Main Event, ja, das Chaos hat zum Schluss nochmal richtig Laune gemacht, so, doch. Hat Spaß gemacht. Ich habe es mir auch live angesehen, habe den Showbericht geschrieben.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem an konsequentem Booking, dass halt konsequentes Booking halt häufig auch sehr vorhersehbares Booking ist. Kann man jetzt natürlich gut, schlecht finden, hat Vor- und Nachteile. Jetzt in dem Pay-Per-View bin ich aber ganz bei dir, hatten Katha und ich auch schon letzte Woche gesagt, die allermeisten Matchausgänge konnten wahrscheinlich die meisten Fans, die ein bisschen tiefer im Produkt drin sind, auch vorhersehen. Bevor wir jetzt zu den Weeklies kommen, vielleicht noch ein paar Sachen genannt, die manchen von euch vielleicht nicht aufgefallen sind, weil es vielleicht auch nicht die ganz großen News waren. Zunächst sind die Verträge von Jake Hager, Mark Henry und Arn Anderson ausgelaufen. Letzteren beiden waren auch hauptsächlich eigentlich nur noch hinter der Kamera irgendwie aktiv als Mentor, Trainer, was weiß ich was. Jake Hager, sehr sporadisch einzelne Matches, aber seit die JAS auch nicht mehr aktuell ist, war auch eher so ein bisschen im Nirgendwo des Rosters, deswegen da waren es auf jeden Fall ganz erwartbare Abgänge und auch da muss dazu gesagt werden, wir reden hier nicht über Entlassungen, sondern Verträge sind ausgelaufen, man konnte mit den Leuten anscheinend nicht groß weiter was anfangen. Da ist natürlich nachvollziehbar, dass die Leute dann gehen müssen, gehen dürfen. Ein weiterer Punkt, der jetzt noch letzte Woche rauskam, also täglich grüßt das Murmeltier, es gab neue Updates bei den Verhandlungen mit Warner Brothers. Anscheinend war Tony Khan zunächst unzufrieden mit dem Angebot. Jetzt hat man gelesen, dass die Zahlen zwischen 120, 150 Millionen US-Dollar pro Jahr liegen sollen, was sogar die nötige Grenze übersteigen würde, dass AEW profitabel wird. Also das sind jetzt anscheinend wieder ganz gute Zeichen. Man muss auch dazu sagen, Warner Brothers hatte jetzt auch die NBA-Rechte verloren, was natürlich in den USA nochmal sehr viel größer sind als irgendwelche Wrestling-Rechte, TV-Übertragungen. Das heißt, da ist auf jeden Fall jetzt Budget vorhanden. Aber auch hier gilt, wahrscheinlich werden wir in 3 Tagen die nächste News darüber bekommen, was mit Warner Brothers und AEW los ist. Deswegen, das ist nichts, was jetzt irgendwie in Stein gemeißelt ist. Nichts ist offiziell. Der neueste Zwischenstand sollte nur gesagt werden. Falls AEW an so viel Geld kommt, dann wären natürlich weitere Investitionen in die Firma möglich. Aber da heißt es abwarten. Da wird nächste Woche schon wieder ein neuer Wasserstand sein. Die wahrscheinlich relevanteste News der Vorwoche. Tony Khan, kurzfristiges Booking sorgt für Ärger bei den Talenten. Backstage munkelt man, dass für die meisten Sachen, also vor allem für die Pay-Per-Views, ein langfristiger Plan vorhanden ist, aber die Weeklies werden oft sehr kurzfristig gebookt, entschieden. Talente werden entweder vollkommen unnötig eingeflogen oder ihnen wird zunächst gesagt, dass sie gar nicht da sein müssen, um dann doch in letzter Minute wieder eingeflogen zu werden und dann vielleicht trotzdem nicht vorzukommen. Also es ist ganz viel hin und her. Dazu heißt es, dass es auf einmal schwerer geworden ist, irgendwie persönlich an Tony Khan heranzukommen, was auch zur Anfangszeit anscheinend anders war. Das heißt, da hat sich für manche Talente vielleicht in den letzten Monaten etwas ins Negative entwickelt. Um dich jetzt wieder zurück in den Podcast reinzuholen, ist Tony Khan überfordert mit seinem eigenen Booking?
Ja, ich glaube, genau die gleiche News hatten wir schon mal. Also, dass es schwerer wird, an ihn ranzukommen, dass es mit dem Booking, ich glaube, damals ging es darum, dass ja immer wieder Ergebnisse und Storylines durchgestochen wurden, halt an die, ja, ich sag mal, die üblichen Quellen, die es da so gibt. Und ich glaube, das war dann der Grund, warum man halt so kurzfristig gebookt hat. Ist natürlich die Frage, warum ich nicht trotzdem langfristig plane, aber halt die Pläne erst kurzfristig mitteile, dann könnte man ja die Talente trotzdem einfliegen, ohne dass die jetzt genau wissen, was für sie geplant ist. Aber man hätte halt mehr Planungssicherheit, ob man gebraucht wird oder nicht. Also das verstehe ich tatsächlich nicht so ganz. Das hat ja so Vince McMahon-Züge, wo so ein Skript dann irgendwie am Tag einer Show noch 4-mal durchgerissen und neu geschrieben wird mit neuen Leuten und andere nicht. Und überhaupt, ja, verstehe ich nicht. Ich glaube, es wäre gar nicht so schwer, das ja ein bisschen strukturierter hinzubekommen. Und ja, vielleicht sollte er sich da ein bisschen Hilfe an die Hand nehmen. Ich meine, er hat ja durchaus auch Leute mit Ahnung neben sich. Ja, so ganz verstehen tut man es nicht, warum das dann so läuft. Wäre halt einfach, diese Unzufriedenheiten abzustellen, denke ich.
Ja, ich glaube, Stichwort Vince McMahon ist eigentlich ziemlich perfekt. Also ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zuhörer so sehr WWE verfolgt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber genau das war ja ganz oft der Kritikpunkt, dass da kurzfristig alles möglich über den Haufen geworfen wird. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, ob das jetzt die gleichen Zustände Backstage bei AEW vor einer Weekly hat, wie es damals bei Raw und SmackDown war. Das wäre jetzt reine Mutmaßung. Aber es kommt natürlich auch noch dazu, dass wir mit Dynamite, Rampage, Collision und im weitesten Sinne auch noch Ring of Honor 4 AEW-Produkte haben, die alle sich mehr oder weniger am gleichen Roster bedienen, wodurch du ja mehrere Tapings bzw. mehrere potenzielle Shows hast, wo du ja auch noch auftreten kannst. Und dann reicht es ja nur, dass in einer der 4 Shows irgendwie was kurzfristig geändert wird, dass du auf einmal neue oder andere Talente wieder brauchst. Und wenn wir jetzt das mit dem großen Marktführer vergleichen, wo du ja über meiste Zeit im Jahr einen relativ klaren Roster-Split hast, ist es da ja zumindest schon mal relativ eindeutig, wenn du Teil des SmackDown-Rosters bist, dass du zu 99,9% niemals bei einem Raw-Taping vor Ort sein musst, vorhanden sein musst. Dadurch, dass du halt hier vier verschiedene Shows hast, kann es natürlich immer sein, dass du für irgendeine der Shows neu gebucht wirst. Ich glaube, sie haben 2 bis 3 Tapings, je nachdem, wie die Wochen aussehen in der Woche. Kann es natürlich öfter mal vorkommen, dass da etwas kurzfristig geändert wird. Vielleicht deswegen auch die Anschlussfrage, wäre da ein Roster-Split vielleicht auch mittlerweile mal eine nötige oder notwendige Maßnahme, um vielleicht auch diesen Unmut bekämpfen zu können? Ich meine, genug Titel haben sie ja, dass immer noch in jeder Show 6 Titel ausgetragen werden können.
Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es würde halt der Collision-Show auch gut tun. Ich glaube, sie war nie so interessant wie damals unter CM Punk. Also, ne, auch wenn es da genug Vorfälle gab, um dem jetzt nicht hinterher zu trauen als Person, aber die Collision-Show an sich, CM Punk, Ricky Starks, also mit dieser ganzen Roster-Trennung und so, ja, interessanter ist Collision nie wieder geworden. Es fühlt sich halt ohne Roster-Split halt wirklich an wie eine B-Show. Also es hätte mehrere gute Gründe, meines Erachtens, Collision ein eigenes Roster zu geben. Und auch mehr Potenzial, mehr Main-Event-Fäden vielleicht dann auch einfach in 2 Shows dann zu packen.
Ja, auf die unfassbare Wichtigkeit und Relevanz von Collision haben wir ja eben schon mal ganz kurz eingegangen. Gleich werden wir natürlich auch nochmal ausführlicher dazu kommen. Wobei, vielleicht war das auch gerade eine Lüge und wir werden gar nicht ausführlicher über Collision reden. Wir starten aber mal mit der relevantesten und vielleicht auch einzig relevanten Ausgabe diese Woche, nämlich AEW Dynamite aus Inglewood, Kalifornien. Insgesamt hätte ich gesagt, gute Ausgabe. Es gab jetzt auch nicht so diesen absoluten Show-Stealer, wo man sagen müsste, das war das ganz zentrale Element oder dieses Segment hat die Show irgendwie getragen, weswegen ich einfach mal vorschlagen würde, dass wir so grob chronologisch durch die Sachen durchgehen, weil ich glaube, eine groß andere Reihenfolge wird eher jetzt verwirren, als dass es irgendwie notwendig wäre. Bevor wir jetzt aber auf die einzelnen Segmente eingehen. Erstmal vielleicht die grundsätzliche Frage, wie fandest du es? Weil vielleicht ändert sich ja noch deine oder unsere Meinung, wenn wir einmal ausführlicher darüber gesprochen haben.
Zu Dynamite meinst du jetzt?
Also, zu Dynamite, ja.
Ja. Also es gab ein Segment, ja, was ich sehr cringe fand, aber da können wir gleich gerne zu kommen. aber ich find eigentlich den ganzen Run schon seit länger. Aber egal, lass uns einfach gleich drüber reden. Ansonsten, wenn ich nochmal grob durchgehe, ich finde, es hätte, es ging so ein bisschen voran, aber jetzt auch nicht so super schnell, dass man hier sagt, wow, da ist jetzt super viel passiert. Insgesamt war die Woche, man hat so ein paar Sachen weitererzählt, aber es gab schon actionlastigere Wochen und auch storyline-technisch Wochen, in denen es mehr voranging, auch bei Dynamite. Es war eine okay Show, aber super viel passiert ist halt nicht.
Ja, es war mehr so eine, also nicht nur Dynamite, sondern die ganze Woche war halt dann mehr so eine Woche, die eigentlich fast schon AEW-typisch nach einem großen Pay-Per-View ist, wo ja wahnsinnig viel passiert ist, ganz viel Chaos, vor allem im Main-Event und dann erstmal ruhigere Gewässer, gucken, wo wir sind, erstmal wieder ankommen im wöchentlichen Alltag. Wöchentlicher Alltag ist eine ganz komische Formulierung. Und dann ist es ja AEW-typisch dann wieder das Tempo so ein bisschen mehr aufzunehmen.
Ja.
Dynamite selbst hat begonnen mit Mercedes Moné, die im Ring ihren Titelsieg gefeiert hat. Es gab ganz viele bunte Ballons. Sie sprach auch ein bisschen über Willow. Aber dann war eigentlich das wirklich Relevante des Segments. Nämlich, sie wurde von Sky Blue angegriffen. Später gab es dann auch noch das Match. Interessanterweise hat Sky Blue dann auch noch verkündet, dass sie für den Angriff Dynasty war es, zuständig war. Also bevor Julia Hart ihren Titel, also TBS Championship, verloren hatte, gab es hier dieses eine aufgezeichnete Interview, ich glaube, mit Tony Schiavone, wo alle dachten, Julia Hart wäre dafür zuständig. Es war jetzt aber Sky Blue. An sich hat es jetzt auch nicht diesen riesen Unterschied gemacht. Schlussendlich gab es das Match, war sogar ein Titelmatch. Mercedes Moné gewinnt. Später im Verlauf der Show gab es noch den Auftritt von, ich möchte jetzt den Namen nicht falsch aussprechen, aber Stephanie Vaqueur.
Ich glaube, Vaqueur.
Ja. New Japan Strong Women's Championess. Da wurde jetzt zumindest schon mal ein Match für Forbidden Door angedeutet. Ich glaube, offiziell ist es noch nicht. Es war jetzt ein Name, mit dem kann ich praktisch gar nichts anfangen. Kennst du sie besser?
Nee, ich bin, da hätten wir jetzt wahrscheinlich Katja gebraucht oder Julian, die in Japan doch deutlich mehr drin sind als wir beide dann anscheinend. Nee, sagte mir jetzt auch nichts, aber ja, bin gespannt, was sie so zu bieten hat.
Sie sah auf jeden Fall in dem Videoausschnitt nicht schlecht aus, aber ich sag mal, die meisten Leute wird man wahrscheinlich irgendwie so einen Videoausschnitt zusammenschnipseln können, wo die meisten Leute aussehen wie Will Ospreay. Ja. Deswegen mal abwarten. Mir ist auch noch ein ganz interessantes Detail aufgefallen, so zu grundsätzlich der ganzen Mercedes Monet Sky Blue Sache. Deswegen würde ich da erstmal noch das Wort an dich abgeben, wie du das Ganze gesehen hast, bevor ich dann da nochmal reingrätsche.
Also ich spiele jetzt den Unwissenden, während du dann auf die Kleinigkeiten geachtet hast, finde ich super.
Ja, vielleicht hast du ja auch auf die Kleinigkeiten geachtet.
Ja, insgesamt weiß ich nicht. Also es war, ja, ich meine, über das Match können wir ja später noch reden, aber es war Mercedes Monets, glaube ich, erster Auftritt in einer Weekly, dann direkt halt die Titelverteidigung. Es war natürlich relativ logisch, dass sie den Titel behalten wird. Man hat sie halt, ja, dadurch, dass sie ja sehr positiv über Willow gesprochen hat und ja, sehr negativ über Statlander und Hathaway, die mir übrigens sehr gut gefallen in ihrer Rolle, war das ja jetzt so. Monet hat ja gegen Willow schon so ein bisschen Heel-Tendenzen gezeigt. Die hat sie jetzt, finde ich, komplett abgelegt. Also dadurch, dass sie jetzt auch das Match gegen Sky Blue hatte, die in der Heel-Rolle unterwegs ist. ja, ist der CEO jetzt anscheinend ein Face-CEO fürs Erste. Ansonsten weiß ich nicht, Luftballons finde ich immer ein bisschen... Sieht aus ein bisschen wie Kindergeburtstag so, ne? Aber ja, ansonsten war es in Ordnung. Ich meine, reden kann sie ja. So, das ist mir jetzt nicht so wahnsinnig viel aufgefallen. Deswegen bin ich gespannt, welches Detail dir noch ins Auge gefallen ist.
Ja, was ich daran ganz interessant fand, es war für mich, diese Match-Ansetzung war für mich Bilderbuch WWE-Booking. Weil normalerweise, wenn wir, also sagen wir, wir nehmen eine Dynamite-Ausgabe. Da sind im Normalfall 5, 6 Matches, jetzt in dem Fall nur 4, war aber auch ein längeres dabei, ist jetzt auch egal. Und von diesen 5 Matches sind im Normalfall 4 grob angekündigt, die meistens schon in der Vorwoche irgendwie so ein kleines Storyline-Segment oder ein größeres Storyline-Segment bekommen haben, werden dann angesetzt. Und die restlichen 1 bis 2 Matches sind im Normalfall ja eher unwichtigere Matches, Aufbausiege, vielleicht auch mal Squashs. Jetzt hatten wir hier in dem Fall, aber wir sind, ohne dass Mercedes Monet für ein Match angekündigt war, in die Ausgabe gegangen, hatten dann das Storyline-Segment innerhalb dieser Ausgabe, nämlich sie wird angegriffen und dann wird noch gezeigt, dass sie schon mal von Sky Blue angegriffen wurde und große Überraschung. Und ein normales AEW-Booking wäre jetzt eigentlich, sie setzen das Match in die nächste Woche, weil, wie gerade schon gesagt, oft hat man da bei der einen Dynamite-Ausgabe halt ein Storyline-Segment und daraus entsteht dann ein Match für die nächste Woche. Hm. Hier hatten wir jetzt den Fall, dass wir Storyline-Segment haben, dann noch Ankündigung, weil später gab es ja noch die Ankündigung von Tony Schiavone, dass dieses Match heute stattfinden wird. Und das Match findet noch in derselben Ausgabe statt. Das ist an sich ganz klassisches Raw- und Smackdown-Booking, wo meistens dann von 4, 5, 6, 7 Matches, je nachdem, welche Ausgabe wir sehen, vielleicht nur 2 Sachen angekündigt werden und locker 3, 4 Sachen kommen durch irgendwelche Brawls, Backstage-Segmente, was weiß ich was zustande. Und daraus entsteht halt dann, entstehen die Matches oder die Matchcard innerhalb einer Ausgabe. Und das fand ich hier ganz spannend, dass AEW sich so gesehen dem so ein bisschen geöffnet hat, vielleicht in Anführungszeichen, aber sich zumindest halt an WWE-Booking, wenn man es so nennen darf, werden wahrscheinlich auch viele andere Promotions machen, aber WWE als bekanntestes Beispiel, sich daran so ein bisschen bedient hat. Oder bin ich jetzt gerade ein bisschen zu sehr in den Details versunken?
Nee, das kann natürlich sein, das eine, aber wir reden ja auch immerhin von Mercedes Monet, die ja gefühlt auch 48.000 Projekte hat. Vielleicht hat man gut auch gesagt, wenn wir sie schon mal haben in der Woche, dann setzen wir sie halt auch direkt nochmal für ein Match ein, bevor sie dann vielleicht 2 Wochen nicht da ist. Also auch das kann natürlich ein Grund gewesen sein. Aber klar, das muss man abwarten. Einerseits hat man sich ja doch gewünscht, dass man vielleicht ein paar Matches mal mehr ankündigt. Also gerade für Rampage und Collision so frühzeitiger. Aber ja, vielleicht wäre Dynamite auch, wenn man mal nur 4 Matches ankündigt, kann man ja auch 2 immer so aus dem Stegreif quasi Storyline-technischen Stegreif einbauen. Mal schauen.
Dann kommen wir mal direkt zu dem besagten Match. Mercedes Moné gewinnt gegen Sky Blue. Ich meine, es ging nur den Titel, war vollkommen zu erwarten, dass Sky Blue den da jetzt nicht gewinnt. Mhm. Match war relativ kurz. Also, hast du den wundervollen Dynamite-Bericht geschrieben? Nee, es war in dem Fall Benedikt, schade. Laut Benedikt ungefähr 7,5 Minuten. Damit auch relativ deutlich das kürzeste Match der Ausgabe. War jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nichts Besonderes, oder?
Nee, ja. Also Mercedes Moné hat halt schon eine gewisse Dynamik, Sky Blue auch, aber ich weiß nicht. Also zumindest Sky Blue, die hat halt oft gute Matches, wo ich denke, ach ja, das war ganz gut. So, aber nicht, dass ich jetzt denke, so wow, krass, das werde ich mir jetzt noch 3-4 Mal angucken. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht schlecht, was da abgeliefert wird, aber ja, lang in Erinnerung bleiben wird das Match jetzt auch nicht.
Ja, es war halt ein absoluter Übergang jetzt erstmal. Also ich hätte jetzt auch eigentlich gesagt, so die Tatsache, dass Sky Blue für diesen einen Angriff vor 3 Monaten oder wann das war, zuständig war, könnte man jetzt eigentlich sagen, daraus könnte man noch was Größeres machen. Jetzt hat sie das Match verloren. Mercedes Moné hat praktisch jetzt schon ihre nächste Gegnerin bekommen. Das Ganze war halt sehr übergangsmäßig. Hätte man daraus ein Titelmatch machen müssen, weiß ich nicht, aber ich glaube, damit wird das Ganze auch schon wieder relativ schnell abgefrühstückt sein.
Ja, da wird jetzt nichts mehr, also vielleicht wird Julia Hart nochmal irgendwann kommen, wobei ist sie verletzt im Moment, ich weiß es gerade gar nicht. Aber es war halt der erste Übergang und wie du sagst, dadurch, dass es ein Championship-Match war, war der Ausgang relativ klar. Das hat dem Match halt dann auch nicht gut getan. So, dass du dann halt auch noch ein Match hast, wo du vorher eigentlich weißt, ja, okay, das wird jetzt, weiß ich nicht, ein paar Minuten gehen und der Sieger ist klar oder die Siegerin steht fest. So, ja, dann guckt man sich's an so und weiß aber, ja, gleich gewinnt Moné.
Ja, apropos, kommen wir zum wirklichen ersten Match der Dynamite-Ausgabe.
Jetzt springen wir aber noch ganz schön hier.
Ja, das war jetzt die Mercedes Moné-Story der Show, sage ich jetzt mal, war ja das, womit es angefangen hat. Und dann habe ich halt alles Relevante dazu eingebaut. Und jetzt gehen wir zurück in die Chronologie. Und das ist das tatsächlich erste Match des Abends. Ein weiteres Titelmatch, wo man wirklich wieder hinterfragen könnte, ist es denn so zwingend notwendig, daraus ein Titelmatch zu machen? AEW World Championship Swerve Strickland gewinnt gegen Killswitch. Das Ganze kann man wahrscheinlich ganz gut als Fade-Out der Storyline rund um Swerve und Christian Cage oder die gesamten Patriarchy zusammenfassen, dass es da noch ein Match gibt, relativ logisch. Aber warum daraus ein Titelmatch machen?
Ja, vor allem, sie haben ja eigentlich ganz gute Möglichkeit, also, ne, sie haben ja immer diese, ich weiß gar nicht, ich glaube, Ring of Honor heißt Proving Ground, aber wenn du, Eliminator, genau, so, diese Art von Matches setzen sie doch eigentlich auch ganz gern ein, so, ich meine, hätte es ja machen können, wenn Killswitch gewinnt, kriegt halt auch einen Title-Shot, aber warum er den jetzt so bekommt, ja, ich meine, da werden wir ja später auch nochmal drüber sprechen, es gibt ja nächste Woche auch ein Titelmatch, wo man sich auch fragen kann, warum. Ich weiß nicht, ob man mit den Titelmatches so durch die Gegend werfen muss. Ich persönlich finde nicht, aber ja. Wie gesagt, auch da ist dann halt klar, dass das Match halt nicht gewinnt. Ich finde, wäre es jetzt kein Titelmatch gewesen, hätte man zumindest gespannt sein können. Weiß ich nicht, kommt Nick Wayne nochmal raus und sorgt vielleicht für die Überraschung oder was weiß ich. Aber dadurch, dass es ein Titelmatch ist, ist ja relativ klar, was da passieren wird.
Ja, definitiv. Also ich muss auch dazu sagen, einerseits, die relevanten Champions sind meistens ganz gut im Ring und wenn die halt dann Matches haben, dann hast du halt eine gewisse Garantie, dass du auch eine gewisse Matchqualität in der Ausgabe bekommst. Mhm. Ich bin aber auch eigentlich ein Verfechter davon, dass ein sehr guter Champion nicht davon oder nicht dadurch definiert wird, jede Woche seinen Titel zu verteidigen, sondern einfach eine interessante Regentschaft und coole Storylines, um diesen Titel zu haben. Deswegen, ich bin großer Fan von Swerve, jetzt nicht falsch verstehen. Ich freue mich auch auf seine Matches, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sie Woche für Woche brauche. Ist recht nicht als Titelmatch.
Er ist ja auch gut genug am Mic, so. Also du könntest ja locker einfach auch immer, ich meine, sie haben ja auch noch zig Backstage-Segmente mit ihm gehabt und so, und das hätte ja vielleicht auch gereicht. Und wie gesagt, wenn er jetzt selber noch seine, er hat ja nach dem Match noch eine Haarsträhne abgeschnitten von Killswitch, so als Rache. Wenn jetzt sagen würde, boah, ich habe mit der Patriarchy noch nicht abgeschlossen, dies, das, jenes, kann man ihm ja sogar das Match dann geben, so, aber ja, du hast schon recht, so, muss jetzt nicht seinen Titel jedes Mal aufs Spiel setzen. Das kannst du mal mit einem Midcard-Titel machen, so wie es Adam Copeland gemacht hat, oder damals John Cena mit dem United States Championship. Das sind dann ja auch vielleicht mal ein paar Regentschaften, die dafür in Erinnerung bleiben, aber gerade mit einer World Championship brauche ich das jetzt auch nicht.
Dann gehen wir mal weiter zum Segment der Woche, nenne ich es jetzt einfach mal. Learning Tree. Ja, also da war der Ring geschmückt wie bezeichne ich es am besten?
Kindergeburtstag Tag 2.
Ja, für mich war es mehr so ein Theaterstück in einem Kindergarten. Ja,
stimmt.
Also der Baum sah halt aus wie, als hätte Frau Koch, unsere nette Erzieherin im örtlichen Kindergarten, halt mal kurz so ein bisschen was zusammengeschustert und einen kleinen Baum gebaut. Ja, Chris Jericho redet halt erst ein bisschen über sich und Big Bill. Und dann kommt der entscheidende Mann des FTW Championship Matches von Double or Nothing, Bounty Hunter Brian Keith, heraus. Erstmal erste Frage, die mir schon seit Wochen so ein bisschen durch den Kopf schwebt. Wo zur Hölle ist dieser Mann ein Kopfgeldjäger? Also, wo ist Verbindung von seinem Gimmick zu seinem tatsächlichen Auftreten?
Ja, vielleicht ist es der Hut. Vielleicht kriegt man als Kopfgeldjäger so einen Hut. Und vor allem, das Ironische ist ja, dass die Elite ja letztens ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Aber da war der Kopfgeldjäger überhaupt nicht zu sehen, so, ne? Dann hast du da hier Satnam Singh und so gehabt, die sich dann um Danielson kümmern wollten und so. Dann frage ich mich, wenn du Kopfgeldjäger bist und es gibt ein Kopfgeld, warum? Ne, dann gehe ich aber auf den FTW-Titel. Hä? Also, habe ich nicht verstanden. Also verstehe ich auch nicht, verstehe ich null. Verstehe das ganze Gimmick nicht, ich verstehe nicht, wie der in diese Fehde reingekommen ist. Also, naja.
Also vor allem ist es ja relativ leicht, hätte ich jetzt gesagt, wenn du ein Gimmick als Kopfgeldjäger hast, dass du einfach derjenige bist, der halt immer durch irgendwelches fiktives Geld gekauft wird, nach dem Motto, ich brauche jetzt dich, um irgendwie eine Rache auszuführen und so weiter, und dann macht Brian Keith das. Das wäre ja ein Gimmick, was an sich so funktionieren würde, aber der ist halt jetzt der Bounty Hunter und ja, der huntet halt keine Bounties. Vielleicht
aber jetzt ist er ja nicht mehr der Bounty Hunter, jetzt ist er ja der Bad Apple.
Oder Bounty Hunter bezieht sich halt weniger auf Kopfgeld, sondern mehr auf den Schokoriegel. Naja.
Die gibt's denn in Amerika, Bounty auch? Ich weiß das gar nicht.
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich dachte, dieses wunderbare Wortspiel habe ich jetzt noch die Möglichkeit.
Hast du ihn notiert, oder?
Nee, ist mir gerade ganz spontan gekommen.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, jedenfalls zurück zum Segment. Der Bounty Hunter Brian Keith regt sich dann über den Mangel an Respekt für Jericho aus. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den ich in dieser Promo absolut nicht verstanden habe. Chris Jericho kommt dann zur heutigen Lektion, jetzt mal etwas frei übersetzt: Wenn du etwas willst, geh hin und hol es dir. Verstehe ich in dem Punkt nicht, dass Bounty Hunter Brian Keith noch vor ein, zwei Wochen gesagt hat, dass er auf jeden Fall auch noch seinen Shot um die FTW Championship holen oder bekommen möchte. Ja, jetzt hat Brian Keith ist anscheinend hingegangen und hat es sich geholt, aber bekommt trotzdem kein Titelmatch und deswegen verstehe ich auch diese Lektion ehrlich gesagt nicht.
Naja, man sagt ja, keep your friends close, but your enemies closer. Weißt du, vielleicht denkt er ja, wenn ich jetzt so tue, als würde ich mit Jericho anbandeln, komme ich an ein Titelmatch ran. Das wäre jetzt die einzige Erklärung, die ich in der Richtung, die mir einfiele.
Ja, oder halt irgendwie, er will unbedingt Teil dieser Gruppierung sein, aber auch das wird irgendwie nicht so ganz explizit genannt. Ja, ich weiß es nicht. Also auch als dieses Segment weitergegangen ist, hat sich Keith Lee noch ein bisschen lautstark darüber aufgeregt, dass Chris Jericho ausgebuht wurde, wo ich auch wirklich sagen muss. Und ich meine das, ich will jetzt nicht so gemein klingen, aber man muss ja auch irgendwo kritisieren, wo Kritik angebracht ist. Und Brian Keith hat wirklich Nachholbedarf in seinem Mic-Work. Oder stehe ich alleine mit dieser Meinung?
Ja, weiß ich nicht. Ja, also ja, gut ist es sicherlich nicht. Es ist mir jetzt in dem Segment nicht unbedingt negativ aufgefallen, weil es einfach insgesamt, weiß nicht. Also ich mag ja grundsätzlich Stories, die over the top sind, also die komplett drüber sind, und das versucht Jericho oder das versucht ja der Learning Tree hier, das ist ja alles absolut drüber. Aber es hat für mich halt eher Skip-Potenzial, als dass ich mir denke, wow, das ist in irgendeiner Hinsicht nochmal ganz lustig oder cool. Also das, Ich weiß, er brüstet sich damit, sich immer wieder neu zu erfinden, aber vielleicht hat er noch eine andere neue Erfindung in der Kiste liegen. Wie gesagt, mir ist jetzt Brian Keyes da nicht positiv oder negativ unbedingt aufgefallen. Aber er hat jetzt keine besonders gute Promo gehalten, da würde ich dir zumindest zustimmen.
Ja, vollständigkeitshalber muss man auch dazu sagen, dann kam noch Hook heraus, aber Samoa Joe ebenfalls. Samoa Joe hat ihm irgendwas ins Ohr geflüstert, beide gehen wieder weg. Später gab es noch das Backstage-Segment, wo Samoa Joe praktisch eine eigene Lektion des Tages aufgestellt hat, nämlich, dass man nicht nach der Zeit anderer existieren sollte, denn wirklich gefährliche Männer leben nach ihrer eigenen Zeit. Das hat mehr Sinn ergeben, würde ich sagen. Grundsätzlich finde ich das Auftreten von Hook und Samoa Joe in dem Kontext gar nicht so schlecht. Jetzt ist Samoa Joe mehr so der Mentor, in Anführungszeichen, für Hook, was ja eigentlich Jericho sein wollte oder immer noch sein möchte. Bekommen wir jetzt dadurch Chris Jericho gegen Samoa Joe in einem größeren Match?
Ja, muss man mal schauen, ob Joe und Hook jetzt vielleicht ein Tag-Team bilden oder wo es da hingehen soll. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich unbestritten, dass Hook irgendwie wieder an die Championship von Jericho ran soll. Ich meine, es ist ja immerhin der Titel seines Vaters, so irgendwie. Ja, vielleicht kriegen wir doch erstmal Joe gegen Jericho oder, ja, ich weiß nicht, wo man damit hin will, aber Joe und Hook finde ich zumindest ganz interessant.
Ja, das fand ich auch wirklich so, dass an diesem Gesamtsegment oder dieser Storyline während der gesamten Show fand ich die beiden auch eigentlich ganz interessant. Generell finde ich Samoa Joe bringt öfter mal da irgendwie ganz interessante Sachen rein, wie beispielsweise, ich glaube, das hatte ich letzte Woche auch schon im Podcast gesagt, wo Samoa Joe dann bei, boah, nagelt mich nicht drauf fest, Rampage oder Collision in der Woche auch gemeint hatte, dass Hook und Shibata, ob sie wollen oder nicht, sich halt bereits unterm Learning Tree befinden. Einfach nur, weil sie sich halt die ganze Zeit so gegen wehren. Und da finde ich halt, Samoa Joe bringt öfter mal da ganz interessante Sachen rein in eine Gesamtstoryline, die, wie du gerade schon gesagt hast, meistens eher Skip-Potenzial bietet.
Ja, Joe hat halt so eine gewisse, ich kriege es jetzt nicht auf Deutsch, aber so eine gewisse Badassigkeit. Also, der bringt immer noch so eine gewisse Seriosität einfach rein und nochmal so ein, ja, da kommt nochmal jemand und ist meinungsstark und bietet da einfach nochmal ein bisschen was anderes als diese 0815. Yay, ich bin der Learning Tree Storyline. Ja.
Okay, also ich entnehme jetzt mal den letzten paar Minuten, dass Learning Tree Segment hat dir ungefähr ähnlich gut gefallen wie mir.
Ja, wie gesagt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich jetzt den Podcast mache, hätte ich es wahrscheinlich geskippt in dem Moment, wo er von Big Bill angekündigt wurde. Aber na klar, um mich halbwegs vorzubereiten, habe ich es mir dann doch angesehen. Und, ja. Wie gesagt, es ist over the top, aber nicht so over the top, dass ich sage, das ist ja echt cool gemacht, sondern dass ich mir denke, so um Gottes Willen, sei bitte wieder Ocho oder Judas oder, keine Ahnung, Lion Tamer. Was weiß ich. Ne, wie hieß der? Lion? Irgendwas mit Lion war ja auch noch. Keine Ahnung, der hat ja zig Gimmicks jetzt schon gehabt, aber Learning Tree, das is it nicht, Chris.
Lionheart.
Lionheart, genau.
Dann kommen wir wieder zu einer etwas besseren Sache dieser Show, nämlich diesmal kein Titelmatch, sondern diesmal war es ein Titel-Eliminator-Match. John Moxley gewinnt gegen Rocky Romero in knackigen 11 Minuten. New Japan legt anscheinend fest, dass der Titel bei AEW immer nur in Eliminator-Matches verteidigt werden darf und keine tatsächlichen Titelmatches, weil es sind immer nur Eliminator-Matches. Ja, Match war gut, kann man sich nicht beschweren, oder?
Ja, typisches Mox-Ding. So, ich glaube, ein richtig schlechtes Moxley-Match hat man noch nicht gesehen. Rocky Romero ist ja auch ein guter Worker, auch wenn er jetzt bei AEW nie in irgendwelche großen Card-Regionen gebuckt wurde. War erwartbar, dass es ein gutes Match ist. Hätte ich auch. Man hätte zumindest drüber nachdenken können, ob Romero irgendwie den Sieg abstaubt, um sich das Titelmatch dann zu sichern. Irgendwo, aber ja, da werden sie wahrscheinlich noch einen anderen New Japan Wrestler für Forbidden Door finden.
Dann gehen wir direkt auch mal weiter, nämlich das Segment, was mehr oder weniger direkt danach gefolgt ist, Don Callis bietet Orange Cassidy einen Vertrag für die Don Callis Family an, bringt ihn auch noch so ein bisschen over, lobt ihn, wie gut er ist. Orange Cassidy lehnt aber ab. Daraufhin kommen dann auch erstmal noch Stokely Hathaway und Chris Statlander raus und geben so ein bisschen ihren Senf dazu. Und da so ein bisschen die erste Frage an dich. Warum kamen die, also ich finde die beiden gut miteinander, aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum die da jetzt dann kurz rausgekommen sind, um da halt ihre drei Sätze zu geben.
Ja, erstens frage ich mich auch, hat Trent seine Stimme verloren? Und dann frage ich mich, wie sind die Gruppierungen, also sind die jetzt auch Teil irgendwie der Don Callis Family? Ist das so eine Untergruppe? Oder also nur weil jetzt beides Heels sind, müssen die ja nicht jetzt so verwoben sein. Also wie können Hathaway und Statlander ich weiß es nicht. Also ich habe es auch nicht verstanden, warum man die jetzt da rein integrieren musste. Also wenn die nochmal irgendwie auch gegen Cassidy gehen wollen oder so, das hätte man ja auch anders erklären können. Die beiden hätte man nicht in das Segment packen müssen. Das hätte Callis ja auch irgendwie erklären können, dass er noch jemanden hat, dem er einen Vertrag angeboten hat. Tobi Wolf, dann hättest du genau die gleiche Ausgangssituation gehabt. Also, ja. Habe ich auch nicht verstanden.
Ja, beziehungsweise halt, dass die den Beatdown vorziehen und dann Trent Barretta praktisch genau die zwei Sätze sagen lassen können, die halt jetzt Stokely und Chris bekommen haben. Vor allem, wenn man das so ein bisschen mittelfristiger, längerfristiger dann anschaut, Stokely ist kein Wrestler und für Chris Statlander fehlt so ein bisschen das Frauenpendant jetzt irgendwie in dieser Storyline. Klar, Willow, aber Willow hat jetzt ja auch an sich nicht wirklich was mit Orange Cassidy oder Don Callis oder sonst irgendwas zu tun. Deswegen ist da einfach so ein bisschen die Frage, selbst wenn man die da so ein bisschen integrieren möchte, wohin buckt man die halt dann im Kontext von Orange Cassidy und Don Callis?
Ja, das meine ich. Also erstens, weiß ich nicht, ich verstehe die ganze Callis-Cassidy-Barretta-Story dann noch nicht, weil man hätte jetzt ja wirklich Chris und Barretta gegen Willow und Cassidy erstmal irgendwie gehen lassen können, wie auch immer man das gemacht hätte. So, aber das wäre halt so eine geschlossene Fehde erstmal an sich gewesen. Und inwiefern da jetzt Don Callis und seine Familie noch eine Rolle spielen, es wird sehr unübersichtlich. So, das ist jetzt irgendwie so ein Booking-Ding. Ich hoffe, dass sie da einen Plan haben und eine Storyline, die es dann halt irgendwann halbwegs schlüssig erklärt. Sagen wir es mal so.
Dann bleiben wir beim eigentlichen Kern des Segments, nämlich Trent Barretta, wie gerade schon ein, zweimal gesagt, kam halt dann dazu, hat Orange Cassidy attackiert und wird jetzt Teil der Don Callis Family. Ergibt auch irgendwie Sinn, vielleicht auch für einen Trent Barretta, der jetzt ohne seine eigentlichen Best Friends auskommen muss, natürlich auch verletzungsbedingt. Logischer Schritt oder ist es mehr ein notgedrungen, weil man Trent Barretta irgendwo unterbekommen muss? Oder kann das vielleicht auch wirklich eine Möglichkeit sein, ihn in höhere Card-Regionen zu bekommen?
Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was die Don Callis Family da jetzt für eine Rolle spielen kann. Ich meine, das sind ja durchaus talentierte Leute drin. Also zumindest so Takeshita, Powerhouse Hobbs, gut auch verletzt. Aber ja, man muss halt abwarten, so. Bis auf Takeshita wird da jetzt keiner so ganz, ganz prominent eingesetzt. Bin gespannt. Aber ist natürlich, ich meine, Don Callis, was er halt schafft, ist es, Heat zu ziehen. So, der ist ja wirklich gut darin, ausgebuht zu werden, sage ich mal. Hilft vielleicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie gut Barretta also am Mikrofon ist. Ich fand ihn da, glaube ich, weder besonders gut noch besonders schlecht. Aber vielleicht hilft es ihm, wenn er da ein Sprachrohr hat in einer Familie und ihn das, ja, zumindest mal irgendein Singles-Run gibt. Ich meine, wie du sagst, er war ja meistens mit den Best Friends unterwegs. Vielleicht kriegt er jetzt einfach mal einen Singles-Run und dann mal gucken, wo da für ihn die Reise hingeht. Das Aussehen und das In-Ring-Talent dafür hat er ja grundsätzlich.
Ja, definitiv. Deswegen wäre das auch für mich auch ein Match gewesen bei Double or Nothing, wo ich mir vielleicht diesen kleinen Upset auch gewünscht hätte, dass er in irgendeiner Form Orange Cassidy besiegen kann, einfach nur, um sich damit so ein bisschen Namen zu machen im Singles-Bereich. Weil ansonsten ja ein Trent Barretta auch noch nicht die großen Siege alleine im Ring bekommen hat.
Na, und Cassidy hätte den Sieg jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Der ist ja eh over, wie, weiß ich nicht, aber
Orange Cassidy ist halt ein Tony Khan-Guy. Also wenn Orange Cassidy nicht verlieren muss, dann lässt ihn auch Tony Khan nicht verlieren, im Normalfall. So, ja. Spannen wir jetzt gerade vielleicht nochmal den Bogen zu Stokely Hathaway und Chris Statlander, die dann auch nochmal im Verlauf der Ausgabe so ein kleines Backstage-Segment hatten. Haben relativ viel gesagt. Der Kern davon war, dass Chris Statlander jetzt nicht mehr für irgendwen anders in die Breche springen wird, sondern so gesehen das erste Mal seit langer Zeit für sich selbst gehandelt wird und dafür ausgebuht wurde und aber auch in Zukunft mehr für sich selbst kämpfen wird. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich gut. Also es ist einer der seltenen Fälle, wo ich mal wirklich sage, das ist ein gutes Booking bei den Frauen, ohne dass es jetzt irgendwelche riesigen Storylines betrifft oder im Titelgeschehen ist, sondern es ist einfach gerade mal für sich selbst stehend ein, finde ich, sehr interessantes Booking von Chris Statlander. Ich hoffe jetzt nur, dass sie nicht einfach in ein, zwei Monaten gegen Willow verliert und dann hat sich das Ganze schon wieder erledigt.
Ja, man muss halt abwarten. Also ich gebe dir recht, der Charakter ist gerade sehr interessant, aber wir hatten jetzt allein schon diese Woche gefühlt zweimal in etwa die gleiche Promo, um mal vorwegzugreifen. Bei Collision gab es ja dann auch nochmal das Segment mit dem Mülleimer, wo sie auch nochmal über Nightingale sagt und dann nochmal sagt, ja, sie ist jetzt auf einem Zerstörungspfad und die anderen brauchen Schutz vor ihr und blablabla. Dem muss dann halt auch irgendwas folgen. So, das ist jetzt natürlich die Aufgabe, die Tony Khan oder die AEW hat. Wenn Statlander einfach nur immer wieder erzählt, dass alle Schutz brauchen, ja, um dann kurz aufgebaut zu werden, um dann wieder zu verlieren. Ja, das ist dann so ein bisschen das Lance Archer Booking. Und da hoffe ich dann einfach nicht drauf bei ihr.
Ja, so ein bisschen Fantasy Booking von mir wäre jetzt, Chris Statlander holt erstmal Siege, währenddessen ist Mercedes Moné halt nach wie vor TBS-Champion, wird dann irgendwann gegen Willow antreten, in einem vielleicht Rückmatch. Ja, was heißt vielleicht in einem Rückmatch? Und dann kostet Chris Statlander halt aktiv Willow Nightingale nochmal den Sieg. Und dann gibt es halt ein Match zwischen Willow und Chris Statlander und das bitte. AEW, bitte Tony Khan, lasst mal in so einem Match auch mal den Heel gewinnen. Und dann kann man ja immer noch in ein, zwei Jahren das große Rückmatch zwischen Willow und Chris bringen, wo dann Willow sich den endgültigen Sieg holt. Aber so ein bisschen Übergangsheat zu generieren, wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn sie in so einem, ja, fiktiven Booking auch mal einen Sieg bekommen kann, der ja auch nicht mal clean sein muss. Aber einfach nur, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du halt irgendwelche, ja, im weitesten Sinne Zerstörer, Monster oder sonst irgendwas aufbauen möchtest, dann dürfen sie halt nicht in der ersten Gelegenheit eines relevanten Matches sich sofort die Niederlage einfangen.
Ja, das ist irgendwie so ein Tony Khan-Ding, habe ich das Gefühl. Das ist so ein Crowd-Pleaser, ne? Also so einer irgendwie, ich glaube, der möchte die Leute in der Halle halt mit guter Laune nach Hause schicken. Also sobald nicht relativ klar ist, dass ich da gerade den Heel aufbaue, im Zweifelsfall gewinnt halt eher der bejubelt wird. So, ich meine, das ist ja für die Leute vor Ort wahrscheinlich auch immer ganz nett. Ich glaube, so long-term wird es dann schon gut tun, ab und zu halt, wie du sagst, so Trent Barretta, dem hätte man den Sieg mal geben können. Chris Statlander muss mal ein wichtiges Match gewinnen. Eigentlich auch ein Lance Archer, wenn du mit dem mal irgendwie wann was vorhast, außerdem mal ganz random als hier Titelanwärter zu präsentieren, was er dann sowieso wieder verliert. So, es gibt so ein paar Leute, da muss Tony Khan vielleicht mal über seinen Schatten springen und sagen, dann gibt es halt mal ein schlechteres Gefühl in der Halle.
Ja, ich finde, du hast es gerade ganz passend auch schon gesagt. So Face-Siege sind halt immer so Crowd-Pleaser für die Leute in der Halle. Mhm. Für Companies wie AEW oder WWE, die halt mehr Geld generieren durch TV-Verträge, wo generell die TV-Zuschauer einfach wichtiger sind oder wichtiger sein müssen, sind Heel-Siege meiner Meinung nach oft angebrachter, weil Face-Siege lassen irgendwie Zuschauer satt zurück. Dann haben sie das gesehen, was sie sehen wollten und alles gut, sie sind satt und müssen nicht weiter gucken, weil, oder satt im Sinne von weiter essen. Wenn du aber irgendwie so ein bisschen unzufrieden daraus gehst, weil der Heel gewonnen hat, dann bleibst du halt, um in dem Wortspiel im weitesten Sinne zu bleiben, bleibst du halt irgendwie hungrig und willst halt dann sehen, wie es weitergeht oder vielleicht auch, dass endlich der Heel verliert und bleibst halt einfach länger am Ball, wie es halt dann damit weitergeht. Aber ein Face-Sieg in der Storyline macht halt meiner Meinung nach sehr oft, gibt natürlich auch Ausnahmen, einfach satt, dass man sagt, ja okay, dann bin ich jetzt zufrieden, gehe zufrieden nach Hause und es ist zu Ende, ich muss jetzt nicht nochmal einschalten.
Ja, aber man muss ja sagen, Wrestling ist ja ganz runtergebrochen ist es ja immer gut gegen böse und am Ende wird der böse wird der gute gewinnen. Im Normalfall ist es ja so, ne? So, und das Ding ist, wenn der gute halt gewinnt, ist die Story ja quasi vorbei. Also klar, du kannst sie dann nochmal aufnehmen, aber das ist ja irgendwie auch langweilig so. So, also Beispiel Anarchy in the Arena, mussten die Heels gewinnen, weil die Story wird sich ja mit Sicherheit einfach, keine Ahnung, bis All-In oder irgendein Blood and Guts oder was weiß ich wohin ziehen, wo dann natürlich irgendwann die Guten gewinnen werden. Aber um eine Story interessant zu machen, so, ich meine, guck dir jetzt Cody an, wie lange der gebraucht hat, um seine Story zu finishen, so, aber da bist du halt irgendwie dran geblieben, oder Roman Reigns halt als der Böse, so. Das ist ja, ne, der große Sieg kam dann halt am Ende und so ist es ja irgendwie, das Gute gewinnt am Ende, aber das Ende darf sich gerne auch ein bisschen ziehen, damit es halt interessant wird und der Moment vielleicht auch ein bisschen größer ist.
Das ist halt irgendwie wie, als würdest du einen Superheldenfilm gucken und nach 30 Minuten gewinnt.
Ja, sind alle verhaftet.
Und die letzten 60 bis 90 Minuten siehst du halt einfach, wie der Superheld eine gute Zeit am Strand hat oder so. Einfach,
ja, genau, also trinken noch ein Käffchen im Café.
Richtig, ja. Wo es um nichts mehr geht, weil er hat ja schon gewonnen.
Genau.
Ja, schön, dass wir da einfach auf einem Nenner sind. Noch ein Mini-Segment, was ich aber ganz interessant fand, bevor wir jetzt nochmal zu den beiden großen Sachen der Show kommen. Daniel Garcia und Matt Menard hatten ein kurzes Backstage-Segment. Daniel Garcia hat angekündigt, dass er Will Ospreys Reisen erleichtern möchte, indem er ihm den Titel abnimmt. Den, ich bin so schlecht bei Midcard-Titel bei EDA. Das ist der International.
Ja.
Das ist der International-Titel. Fand ich einfach relativ interessant, weil Daniel Garcia, der ja noch in vergangenen Storylines rund um den BCC und JAS eine größere Rolle gespielt hat, sogar auch große Siege bekommen hat, jetzt so ein bisschen in den letzten Monaten einfach in der Bedeutungslosigkeit, wenn man es mal ganz negativ formulieren möchte, versunken ist, hat jetzt aber zumindest ein relevanteres Segment bekommen, wenn auch er sich natürlich eine sehr große Aufgabe aufgebunden hat, nämlich Will Ospreay besiegen ist halt nicht ganz so einfach. War das jetzt nur ein Übergangssegment oder hat man jetzt wirklich mit Daniel Garcia mehr vor, ihm vielleicht auch diesen großen Sieg zu geben?
Ich hoffe es, weil ich bin sowohl großer Daniel Garcia als auch Daddy Magic Fan und ich würde es lieben, die beiden einfach wieder deutlich mehr und prominenter in den Shows zu sehen. Aber das ist jetzt nur ganz subjektiv. muss man sehen. Also, dass Garcia Ospreay den Titel abnimmt, ist sehr utopisch. Davon gehe ich jetzt nicht unbedingt aus. Er hatte jetzt ja auch nochmal ein Tag-Team-Match, glaube ich, jetzt in der Woche, was jetzt auch erstmal mit Ospreay überhaupt nichts zu tun hatte. Glaube ich, müssen wir gleich nochmal schauen. Garcia, ich hoffe, also er hat halt so viel drauf irgendwie, ich hoffe, dass man irgendwelche Pläne für ihn hat und ich finde, er könnte zumindest einen Midcard-Titel auch mal ganz gut gebrauchen. Ich meine, andersrum, wenn du Ospreay halt irgendwann auch Richtung World, also er geht ja jetzt offensichtlich gegen World, Richtung World Title. Achso, habe ich jetzt schon gespoilert, ne? Naja.
ich glaube, den meisten Leuten war das an der Stelle schon bewusst.
Ja, wahrscheinlich kennen die meisten die Ergebnisse. Wenn nicht, tut es mir jetzt sehr leid, da sprechen wir gleich drüber. Muss er den Titel vielleicht auch irgendwo wieder abgeben, wenn man sie nicht vereinigt, was natürlich auch sein könnte bei der schieren Zahl an Titeln, die AEW hat, dass man dann irgendeinen nochmal wieder rausnimmt. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass Garcia auch irgendwann mal in Richtung Midcard-Titel geht. Hat er auch schon seine Chancen gegen Copeland. Und jetzt dann halt gegen Ospreay. Und ein Satz noch, ich finde es bei AEW immer wieder großartig, wie man Sachen aus dem realen Leben so ein bisschen übernimmt. Also dieses Interview von Ospreay, dass er halt immer hin und her reist und dass das schon anstrengend ist und dass Garcia da halt in der Show drauf eingeht. Sowas mag ich immer total. Das finde ich, gibt so einem Segment dann einfach nochmal das gewisse Etwas.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Auch generell zu den allermeisten Sachen, die du gerade gesagt hast, einfach weil Daniel Garcia war schon mal beispielsweise nach diesem Sieg über Bryan Danielson das war wahrscheinlich schon anderthalb, zwei Jahre jetzt her sein, gefühlt relativ weit oben und dann wusste man irgendwie nicht, wie es weitergeht. Da wird natürlich ein Midcard-Titel-Run gut tun. Kommen wir dann zum wahrscheinlich letzten großen Segment von Dynamite. Die Elite kommt in den Ring, feiert sich selbst für den Sieg, bringen Jack Perry dabei noch ein bisschen over, der ja auch bei Double or Nothing den entscheidenden Pinfall gezogen hat. Und ich muss wirklich sagen, starkes Segment. So liebe ich die Elite, so liebe ich die Bucks. Und so kann man für mich auch wirklich gerne ein Heel-Autoritäts-Personen-Stable booken.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass Tony Khan länger aus den Stories rausbleibt. Also weißt du, dass man dass man die EVPs so ein bisschen noch mehr als Arschlöcher etablieren kann, Entschuldigung, aber so als diejenigen, die halt die Show nur noch für sich bucken, und ich hätte Jack Perry jetzt auch einfach den TNT-Titel gegeben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das da jetzt schon, weiß ich nicht, das hätte man noch ein paar Wochen ziehen können, dass Tony Khan dann irgendwie Christopher Daniels dann zurückbringt und blablabla. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit lassen können für mich. Aber ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht. Und ich muss sagen, ich finde auch Okada großartig, dass er halt immer wieder irgendwelche Sprüche raushaut oder dann zu Shut up, Bitches und so. Das ist dann halt schon irgendwie lustig, wenn er das da so komplett trocken einfach raushaut. Finde ich dann doch immer ganz witzig. Und Perry, muss man sagen, ja, da machen wir sehr viel richtig im Moment.
Ja, definitiv. Jack Perry ist so interessant aktuell, wie er erst noch nie bei AEW war. Okada fand ich auch sehr schön in dem Segment jetzt, wo er dann erst so ein bisschen, ja, laiendarstellerhaft im Ring geweint hat, nur um halt dann wieder das komplett ernste Gesicht danach rauszuhauen. Wo er auch wirklich gemerkt hat, wie sehr es die Fans in der Arena ja auch gekauft haben und gefeiert haben, obwohl wir ja immer noch über ein Heel-Stable reden, gab es da ja trotzdem Gelächter und Jubel für ein Heel in dem Fall, einfach weil es ist irgendwie dumm und stumpf, aber es funktioniert halt dann einfach.
Das meinte ich vorhin bei Jericho. Die sind komplett drüber, aber so, dass ich es feiere. So, das ist großartig. Also Okada, wie er komplett drüber da so tut, als würde er heulen und so. Das liebe ich. Das ist irgendwie, die kriegen es richtig gut hin. Jericho kriegt es halt so überhaupt nicht hin. Das ist der Unterschied, den ich vorhin meinte bei Jericho.
Das beschreibt es wirklich ganz gut. Zum Segment noch, du oder wir haben gerade schon ein paar Sachen angedeutet, um es jetzt einmal vollständigkeitshalber zu sagen. Die Elite als EVPs verkünden, dass sich Adam Copeland verletzt hat, was ich ja letzte Woche schon in der Elite auch so ein bisschen angedeutet hatte, wo wir noch nicht die Diagnose wussten, hat sich jetzt bestätigt. Adam Copeland hat sich den Schienbeinknochen gebrochen, wird damit mehrere Monate ausfallen. Schlechte Nachrichten für uns beide, weil wir ihn definitiv nicht, zumindest in einem Match bei All In London sehen werden. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern, nicht Zuschauern, auch in London sein wird. Könnt ihr es ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr euch auch so sehr drauf gefreut hättet, wie wir allein schon einmal diese Musik nochmal live zu hören.
Vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht nächstes Jahr. Nur, dass bei einem Adam Copeland langsam halt auch die Zeit ausgeht.
Ja, ich meine, keine Ahnung, so Danielson hatten wir letztes Jahr das Pech, dieses Jahr Copeland irgendwie ein bisschen schade, ne? So,
ja, AEW hat auch generell viel Verletzungspech, beziehungsweise ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber sie lassen halt auch die Leute ein bisschen härtere Spots nehmen, als beispielsweise WWE macht, die gefühlt ein bisschen bedachter darauf sind, ihre Stars
aufzuschützen. Ja, das Ding von Copeland war, ich meine, ist er, glaube ich, auch ein bisschen selber schuld, wie er es dann durchgezogen hat. Vielleicht hat er da Schiss gekriegt oder so, aber ja, war schon ein krasser Move, dass da was schief gehen kann, hätte man von ausgehen können zumindest, ja. Aber egal, lass uns zurück zum Segment kommen.
Ja, zunächst ernennen sie Jack Perry wirklich zum Champion. Ich habe es auch sogar in dem Moment wirklich kurz gekauft. Dann ist wahrscheinlich einfach die Streitfrage von, können wir das wirklich machen? Können wir die Elite so drüber bucken, dass sie einfach jetzt Titel vergeben können, die vakant sind oder vakantiert wurden? Grüße an Katha, die das Wort so gern mag.
Jens auch, Grüße
gehen Jens raus. Auch. dann kommt aber Christopher Daniels heraus und er nennt sich nicht selbst, aber er verkündet, dass er als oder zum Interims Executive Vice President, also als Interims EVP, ernannt wurde von Tony Khan. Er ist also jetzt so ein bisschen der verlängerte Arm. Vielleicht auch sowas wie ein GM, aber er wird wohl wahrscheinlich nicht die gesamte Show dann im Hintergrund booken, sondern mehr oder weniger einfach nur gegen die Bucks oder gegen die Elite booken. Verkündet dann auch ein Ladder-Match für Forbidden Door sowie ein paar Qualifikationsmatches in den kommenden Wochen. Ich muss sagen, grundsätzlich gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Ich liebe grundsätzlich Ladder-Matches, deswegen freue ich mich wahnsinnig auf dieses Match jetzt schon bei Forbidden Door. Kann ich wahrscheinlich jetzt schon sagen, wird mein Match of the Night. Aber ansonsten bin ich auch relativ bei dir, weil ich finde, Elite hat man ganz gut gebookt, in dem Sinne, dass sie Tony Khan ausgeschaltet haben als Boss. Sie haben den anderen EVP, Kenny Omega, ausgeschaltet, sodass sie eigentlich die beiden verbliebenen EVPs sind. Grüße an Cody Rhodes. Und dementsprechend finde ich es jetzt auch komisch, dass man 2 Wochen später gefühlt jetzt wieder den nächsten, in Anführungszeichen, EVP hervorbringt. Und es wäre fast passend gewesen, hätten sie jetzt Christopher Daniels nochmal so ausgeschaltet, dass er halt auch diese Rolle nicht einnehmen kann, dass einfach die Elite jeden ausschaltet, der irgendwie ihnen in die Quere kommt in ihrer Booker-Rolle.
Ja, einerseits ist es cool, dass er halt Christopher Daniels dann irgendwie einsetzt, aber ich frage mich dann auch, warum. Also er ist ja selber auch wieder da. Hätte er ja auch selber, und wenn es vom Backstage-Bereich aus gewesen wäre, dann sagen wir, ey, jetzt mal nicht so schnell, ich bin immer noch der Boss. So auch das fand ich nicht ganz logisch. So, das hätte mehr Sinn ergeben, wenn Tony Khan halt noch nicht da ist zumindest. Und dann ja, wie du sagst, hätte man Christopher Daniels auch noch ausschalten können. Das hatten sie ja auch vor, aber da kam ja noch jemand raus.
Möchtest du direkt noch auflösen, wer noch
rausgekommen? Ja, dann kann ich. Ich dachte, weil du das so gut moderierst. Ja, dann kam random. Dass ich
das so gut moderiere, also das geht runter wie Öl.
Ah, danach kam halt so relativ random, aber gut, Acclaimed und Billy Gunn raus und haben halt dann den Save gemacht. Dann gab es eigentlich auch. Ja, das war auch wieder so ein AEW-Ding, ne? Dann kommen die drei raus, dann stehen die 4 gegen 4 und dann sagt Excalibur, ja, und Backstage steht übrigens West Strickland und zack ist die Kamera weg und du denkst dir so, ja. Okay, und die 8 stehen da jetzt noch? Oder was machen die jetzt? Naja, das finde ich bei AEW manchmal, da könnte man noch ein paar Sekunden mehr auf dem einen oder anderen Segment bleiben. Aber gut, ich fand es auf jeden Fall sehr random, wer da rauskam. Ich meine, sie brauchten natürlich ein Trio, um 4 gegen 4 herzustellen. Aber ja, warum es jetzt Acclaimed und Billy Gunn war, habe ich nicht ganz verstanden. Ja, wahrscheinlich, weil es Faces sind.
Richtig, und das ist halt auch das, was mich manchmal so ein bisschen stört. Also ich finde, das ist mal so ein bisschen leichtes Booking. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir haben halt jetzt ein Face gegen 4 Heels. Also, damit die Rechnung aufgeht, brauchen wir 3 Faces. Wir gucken mal im Backstage-Bereich, welche 3 Faces haben wir gerade.
Die haben wir zufällig eingeflogen. Komm, geht ihr mal raus. Komm.
Ja, also wen haben wir gerade da noch irgendwie rumlungern, der irgendwie da reinpasst? Also dieses immer stumpfe Faces helfen Faces, obwohl die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Heels helfen Heels, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Ja, man kann es so machen. Klar, es funktioniert. Es ist irgendwie dieses 101-Wrestling-Booking. Gut gegen Böse. Gute helfen Guten, Böse helfen Bösen. Ich weiß nicht, ob man sich damit vielleicht manchmal ein bisschen zu leicht macht oder ob man da nicht hätte irgendwie in den letzten Wochen schon irgendetwas größer, näher andeuten können.
Und da sind wir wieder bei so einem Face- oder Heel-Ding. Gib den Heels hier nochmal den Beatdown, so. Also, ne, lass sie den Daniels nochmal richtig aushalten. Das wird die nochmal ein bisschen mehr overbringen. Und du hättest dann, ja, in dem Superheldenfilm, den wir vorhin angesprochen haben, es wird den Sieg der Superhelden am Ende halt nochmal größer machen, wenn die, ne, also wenn die nochmal einen ausschalten, wenn die nochmal sich ihre Macht vergrößern oder wie auch immer. Also ich hätte da keinen rauskommen lassen. Ich hätte den Daniels da nochmal richtig zertrümmern lassen. Man hätte ja trotzdem sagen können, TNT-Match gibt's nicht, so, das ist ja anscheinend Anweisung von oben, da können ja auch die EVPs nichts machen. Ja, aber ich hätte da den Beatdown einfach durchgezogen als Booker.
Dann springen wir direkt mal kurz zu Rampage, zum ersten besagten Qualifier-Match für das Ladder-Match bei Forbidden Door. Ich werfe das jetzt gerade ganz bewusst rein, weil es für mich das einzig wirklich relevante Segment beziehungsweise Match bei Rampage war. Konosuke Takeshita gewinnt da gegen Penta. Wirklich gutes Match. Ich mag auch beide wahnsinnig gerne im Ring. Bei Rampage ist es natürlich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen verschenkt, aber bekommt vielleicht auch nicht zwingend jeder mit, weil nicht jeder diese Show anguckt, verständlicherweise. Womit wir dann schon mal die erste Person in dem Match drin haben.
Ja, Takeshita. Eigentlich der klare Sieger, denke ich, so Penta ist ja immer, ja, so ein bisschen wie Lance Archer, ne? Also wenn du mal einen brauchst, der ein gutes Matchup liefert und zumindest halbwegs glaubwürdig ist, dann nimmst du halt Penta oder so. Aber ich glaube, bis die beiden nicht mehr wirklich ihre Visa und Verletzungssorgen, also er und Ray Phoenix, ihre Verletzungs- und Visa-Sorgen mal komplett abgeworfen haben, jetzt wird die auch nie groß irgendwo hingehen, so.
Ja. Leider, ich würde mich bei beiden wahnsinnig über Tag-Team-Titel-Run oder also vielleicht auch Trios.
Eines der geilsten Matches, an das ich mich immer noch erinnern kann, war hier Lucha Brothers gegen die Young Bucks, damals im Steel Cage. Das war einfach grandios, die ganze Aufmachung, wie sie das Match gewonnen haben und so. Also ich würde die beiden auch nochmal feiern, wenn sie da nochmal einen richtigen Run zusammen bekämen.
Oder vielleicht auch zu dritt mit Pack.
Oder so.
Dann gab es noch eine Ankündigung, die sich natürlich auch schon angedeutet hat, MJF wird nächste Woche wieder zurückkommen. Was es aber auch noch gab, ist, beziehungsweise was halt Teil dieses, in Anführungszeichen, Segments war, dass Rouge auch noch gesprochen hat, dass er eigentlich der wahre Star von AEW ist. Ich glaube, die Meinung hat er ziemlich exklusiv.
Ich hoffe.
Und jetzt ist halt, also kriegen wir da jetzt einfach nur ein Match? War das einfach nur ein Aufbau für ein Match in ein oder zwei Wochen? Oder kriegen wir jetzt wirklich eine Storyline zwischen MJF und Rouge?
Also es gab ja in der letzten Woche auch so ein bisschen die News, dass man für MJF schon Pläne hat und dass der nächste Fädengegner ja durchaus überraschend werden soll. Das ist das, was ich so mitbekommen habe. Ich hoffe aber nicht, dass die Überraschung Rouge ist. So, ich finde, man tut ihm auch keinen Gefallen, wenn man, also das ist ja so ein 0815 Heel-Satz und dann von jemandem, der vielleicht ein bisschen besser Englisch spricht, als es Andrade tut, so. Und dann denke ich mir, Junge, nee, also sag irgendwas anderes, aber um bei AEW ein Star zu sein, müsstest du halt besser Englisch sprechen, so, du müsstest ein bisschen mehr vorzuweisen haben, als dass du halt ein Bulle bist, der Hörner hat, so, weiß ich nicht. Also da hat man ihm meines Erachtens keinen Gefallen getan und ich hoffe einfach, also das wäre so eine, ich weiß es nicht, vielleicht überraschen uns auch, aber ich glaube, die Fehde wäre schon so unausgeglichen irgendwie, dass sie nicht besonders interessant wäre.
Also wenn es eine Fehde wird, dann würde ich mich einfach nur auf die Segmente freuen, wo MJF irgendwas sagt. Das Match wird klar gut, weil beide einfach
Segmente sind. Ja, natürlich.
Aber ich glaube, gerade hat man schon gemerkt, Rouge haut einen 0815-Satz raus. Ich glaube, jedes weitere Segment, sollte es dann noch welche geben, werden ähnlich 0815 sein, weil es einfach gefühlt keinerlei Überschneidungen zwischen MJF und Rouge gibt, um da jetzt irgendwie eine persönliche Fehde oder so draus zu machen.
Das, ja, ich finde, jeder kann ja mit seinen Qualitäten irgendwo was bringen, aber ich finde, bei MJF ist es halt wichtig, einerseits natürlich, dass die Chemie im Ring stimmt, aber dann mache ich mir bei MJF wenig Gedanken, also die meisten Matches von ihm waren ja zumindest gut. Aber ich finde, ein MJF braucht jemanden, der sich vernünftig ausdrücken kann im Ring. Der muss die Rededuelle feuern. Das ist ja eigentlich das, was eine MJF-Fehde immer groß gemacht hat, dass er jemanden hatte, der mit ihm halbwegs mithalten oder der sich zumindest so artikulieren konnte, dass er auch mal was zurückschmeißen konnte an Worten. Und das sehe ich bei Rouge halt nicht. Und das wäre halt für MJF auch ein bisschen verschenkt, weil wenn der nicht seine Mikrofonsegmente im Ring hat, so, dann, ja, das macht ja sehr viel von MJF einfach aus.
Ja, definitiv, das ist ja das, was MJF so zum großen Star macht oder beispielsweise auch für mich persönlich zum wahrscheinlich größten Draw der Company. Also bei keinem höre ich so aufmerksam zu, wenn er mit dem Mikrofon allein im Ring steht, wie bei MJF. Und ja, du hast es vollkommen richtig gesagt, Punk oder Cole oder so waren absolut ebenbürtige Gegner, was das angeht. Rouge ist ohnehin Card-Region eher Mid-Card und halt vom Mic-Work und so hart es auch klingt. Wenn du einfach nicht perfekt Englisch sprichst, dann bist du halt vom Mic-Work eher Undercard. Und ja. Das könnte sehr verschenkt sein. Ich hoffe, dass es nicht zu einem Match bei Forbidden Door führen wird, weil das wäre irgendwie verschenkt.
Ja, also vielleicht ist es auch erstmal so, der MJF jetzt konfrontieren wird und dann gibt es ja vielleicht ein, zwei Wochen was. Ich hoffe, dass das Tingeltangel dann erledigt ist.
Kommen wir dann zum Main Event von Dynamite. Relativ langes Match. Will Ospreay gewinnt das, ich muss gerade nochmal nachschauen, wie heißt das Match? Casino Gauntlet.
Ja.
Wo ich auch grundsätzlich, um das mal kurz reinzuwerfen, großer Fan dieser Matchart ist, würde ich sehr gerne öfter sehen, vor allem in Number One Contender Matches. Das macht jetzt aber Will Ospreay zum Number One Contender bei Forbidden Door für Swerve Strickland. Elite Hour hat ja schon festgestellt, beziehungsweise auch in eigener Hand beschlossen, dass Will Ospreay erst bei All-In World Champion wird. Wie bookt man jetzt Forbidden Door, dass wir recht behalten?
Tja. Also ich weiß nicht. Theoretisch könnte man halt noch Japaner reinbucken von New Japan, weiß ich aber nicht, wie realistisch das ist, ob es jetzt schon als Singles-Match angekündigt wurde. Du wirst Ospreay nicht seine erste, also ich kann, ja, ich meine, irgendwann muss er natürlich auch mal ein Match verlieren, aber wäre für Strickland natürlich ein Ritterschlag, wenn man ihm da den Sieg geben würde und dann halt das Rematch bei All In. Ich finde es auch super. Es hat mich sehr überrascht. Also ich hätte auch eher gedacht, weiß ich nicht, vielleicht Switchblade oder wirklich vielleicht, keine Ahnung, Shota Umino. Ich weiß nicht, wie groß Shota Umino ist. Hätte Alternativen gegeben, finde ich, zu Ospreay, der ja auch schon einen Titel hat. Ich hoffe, dass es nicht einfach so ein richtiges Fanboy-Booking ist und ja, Ospreay einfach irgendwie, keine Ahnung, nachher mit 8 Titeln durch die Gegend rennt. Also mit der Hälfte der Titel, die AEW hat.
Dabei sind wir erst im Singles-Bereich.
Nee, ich habe keine Ahnung. Also entweder man macht noch so ein Four-Way-Dance-mäßiges Match da draus, dass man halt noch irgendwie 2 Japaner dazu holt oder so halt von New Japan. Oder die können ja dann theoretisch den Pin dann einstecken. Ich weiß es nicht. Das wäre noch eine Lösung, die mir einfiele zumindest.
Ja, ich bin auch eigentlich, als das Match angekündigt wurde, relativ fest davon ausgegangen, dass halt von Japaner das gewinnt, weil es würde sich ja perfekt anbieten, du kannst irgendwen pinnen, also da muss keiner irgendwie, kein größerer AEW gar eine Niederlage für einstecken. Genau. Du kannst irgendwen überraschend reinkommen lassen, weil ja auch vorher, ich meine, niemand für dieses Match in irgendeiner Form gebucht wurde, also niemand wurde halt irgendwie präsentiert. Deswegen hat mich das auch wirklich sehr überrascht, dass Ospreay dieses Match gewonnen hat. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, noch einen New Japan Guy reinwerfen. Kann natürlich sein, aber das fände ich jetzt relativ komisch, ohne das eine vorherige Ankündigung zu machen, im Sinne von, dass man irgendwie 2 Casino Gauntlet Matches stattfinden lässt, 1 bei AEW Dynamite und 1 halt dann bei New Japan, um halt dann irgendwie von Anfang an zu sagen, wir suchen 2 oder 3 Contender. Ich weiß es jetzt auch nicht, wie man es machen will, vor allem jetzt gehen wir von einem Singles Match aus, haben wir jetzt gerade 2 Faces gegeneinander. Swerve hat jetzt gerade so ziemlich jeden Anhänger oder Freund oder wen auch immer verloren, der jetzt noch groß für ihn eingreifen könnte, um es halt nicht clean zu machen. Das heißt, entweder müsste jetzt jemand gegen Ospreay eingreifen, was aber bedeuten würde, dass Ospreay aus dieser Fehde wieder rausgezogen wird. Oder du lässt halt jetzt einen Swerve direkt wieder Heel-Turn gegen den Face Ospreay, indem halt Swerve irgendwie durch einen Low-Blow oder ähnliches halt dann das erste Match jetzt gewinnt und du halt dann ein Rückmatch für All-In bookst. Deswegen weiß ich gerade wirklich nicht, wie sie das machen wollen. Du hast auch gerade schon gesagt, er hat ohnehin schon einen Titel. Also irgendwie wirkt das für mich gerade so ein bisschen wie so ein Sackgassen-Booking.
Ja, das Problem ist ja auch, AEW oder Tony Khan, ich glaube, die Matches, die bei Pay-Per-Views nicht clean endeten, kann man an einer Hand abzählen, gefühlt. Also das ist ja wirklich ein Stilmittel, was Tony Khan einfach super ungern benutzt. Und hätte ich gesagt, vielleicht kommt Hangman Page nochmal zurück und, keine Ahnung, klatscht einfach mal hier Swerve im Ring um oder so, was weiß ich. Also so Möglichkeiten gäbe es natürlich, aber normalerweise passiert das halt nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, ich glaube, Will Ospreay ist ja auch offiziell noch Mitglied der Don Callis Family. Vielleicht hat Don Callis noch irgendeinen Winkelzug, wo Ospreay dann endgültig gegen sich aufbringt und der dann die Family auch, das wird ja auch noch irgendwann passieren, dass er die Family verlässt. Ich hoffe, dass man das nicht einfach hat fallen lassen, weil das wird auch nochmal eine ganz gute Storyline bringen, meines Erachtens. Ja, vielleicht gibt es in dieser Richtung noch irgendwas, das wäre so meine letzte Hoffnung.
Ja, aber auch das ist so ein bisschen das, was ich gerade schon so ein bisschen versucht habe anzusprechen. Wenn du jetzt irgendwen eingreifen lässt, der jetzt wirklich extern ist, dann wird das ja eher bedeuten, dass du dahin die Storyline dann bookst. Also wenn jetzt beispielsweise Ospreay aufgrund von Don Callis verliert, dann müsstest du ja eigentlich Ospreay gegen Don Callis bringen und kein weiteres Rematch. Genau wie Hangman oder sonst irgendwas. Und Swerve hat einfach, abgesehen von Prince Nana, jetzt keinen mehr auf seiner Seite, der logisch in dieses Match eingreifen könnte, sodass Ospreay einfach ein Rematch haben
möchte. Ich meine, was du machen könntest, wäre ein Time Limit Draw.
Das ginge. Aber also wir reden über bei
60
bei,
Minuten.
Über 60 Minuten. Also ja. Ich würde es anschauen. Ich liebe lange Matches. Ich freue mich immer sehr, wenn große Matches halt dann nicht nur die 20 Minuten durchbrechen, sondern auch gerne mal die 30 Minuten oder noch mehr. Aber 60 Minuten Time Limit Draw, Pay-Per-View, Main Event, huiuiui. Das wird nochmal ein Klopper für alle, die sich gedacht haben, im Main Event haben sie noch 20 Minuten vor sich.
Also, ja, vor allem ich saß ja jetzt vor anderthalb Wochen oder wann es war, 2 Wochen, keine Ahnung, anderthalb Wochen waren es, glaube ich, saß ich ja schon bis 6.30 Uhr morgens, glaube ich, da und habe diesen Showbericht verfasst. dann noch eine Stunde im Main Event geguckt. Irgendwann sitzt du bis 8 Uhr morgens da. Du musst dir den übernächsten Tag auch noch frei nehmen, weil du erst meinen Schlaf nachholen musst. Also.
Ja, ich finde wundervoll, dass wir gerade 2 Showberichtschreiber reden haben, weil das ist wirklich ein Pain, wie die jungen Leute von heute sagen. Weiß ich nicht, ob die jungen Leute das sagen. Ich bin nicht mehr jung genug dafür.
Was soll ich da denn sagen? Aber gut, ja.
Also, was an WWE-Pay-Per-Views ein absolutes Geschenk ist, die gehen im Normalfall 3 Stunden, wenn wir nicht über WrestleMania oder Royal Rumble reden. Und wenn du halt weißt, wir sind jetzt 2,5 Stunden drin, es ist nachts 4.30 Uhr und die Leute kommen für ein Main-Event dann raus, dann weißt du, ja, spätestens 4:45 ist hier Klappe zu, Affe tot. Aber wenn bei AEW dann irgendwann um 6 die Leute für ein Main-Event rauskommen, ja, dann klopfst du wirklich dreimal auf Holz, dass es kein Stunden-Ding wird.
Und das Ding ist, bei AEW, also bei WWE-Previews hast du in der Pre-Show maximal ein Match, eigentlich keins, und dann in der Match auch so 5. So, bei AEW hast du in der Pre-Show normalerweise 2 Matches Minimum, und in der Main-Show hatten wir jetzt auch 10 Matches. So, ne, da bist du ja, also das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, ich finde es super so, ne, dass sie wirklich rauskloppen und so, aber gerade für jemanden, der es in Europa guckt, also boah. Ja, und dann nochmal 1 Stunde Main-Event, also, aber um zurückzukommen, es wäre natürlich ein Stilmittel, um ein Rematch nochmal interessant zu machen, dann vielleicht sogar mit einer Stipulation, keine Ahnung.
Ja, gerade wo du es auch schon gesagt hast, es gab da auch ein paar Kommentare im Board, deswegen baue ich das gerade mal direkt hier ein, ein paar Grüße an die Board-User, mich hier, Dive Like Orton, DDP81, die auch sich ein bisschen drüber unterhalten haben, Thema Pay-Per-View-Überlänge, das ist natürlich auch ein sehr gutes Argument, was da gebracht wurde, wenn du halt in den USA halt im Gegensatz zu Deutschland halt dann 40-50 US-Dollar für zahlst, dann glaube ich, dass man dann mit so einem 3-Stunden-Pay-Per-View, wie es WWE macht, wo halt dann vielleicht noch 1 Stunde lang davon nicht mal Matches sind, weil bei 3-Stunden-Pay-Per-View WWE hast du maximal 90 Minuten in-Ring, dass du vielleicht dann auch dich so ein bisschen verarscht vorkommst, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und dass man da einfach vielleicht ein bisschen mehr liefern muss, ist halt für deutsche, europäische Fans dann so ein bisschen anstrengender, weil gerade bei AEW bietet es sich einfach mehr an, es am Tag danach zu schauen, wenn man nicht gerade den Live-Bericht schreiben muss. Ah ja, gerade noch eine Anekdote, die mir einfällt, ich weiß nicht mehr, welcher Pay-Per-View das war, den ich mal live geschrieben habe, wo ich schon leicht genervt, aber immer noch entspannt in die Pre-Show ran bin, weil ich dachte, ich muss hier schon 1 Stunde früher anfangen. Und dann war das erste Pre-Show-Match ein Battle Royale, was gefühlt 20 Minuten ging und 30 Leute teilgenommen haben. Und ich dann natürlich noch versucht habe, in der richtigen Reihenfolge mit Zeitstempel aufzuschreiben, wann wer durch wen rausgeflogen ist. Und ich nach 30 Minuten Pre-Show einen Puls von 180 hatte und wusste, so, das wären jetzt aber harte 5 Stunden.
Ja, eigentlich sind Pay-Per-Views bis auf die Royal-Matches sind Pay-Per-Views ja eigentlich recht entspannt zu schreiben, aber das stimmt, Battle Royale oder Royal Rumble oder so ein Kram, das ja. Oder generell auch so Gauntlet-Dinger, da musst du schon immer ein bisschen, wenn du den Anspruch hast, das da alles einzeln niederzuschreiben, ja, da musst du sehr aufmerksam sein. Vor allem bei diesen Battle Royale-Dingern, da blickst du irgendwo nicht mit durch, wer ist jetzt durch wen rausgeflogen und wer kommt da gerade rein und oh, das ist manchmal pain in the ass, wie der Amerikaner sagt.
Kommen wir zurück zu Ospreay, der noch einen unfassbar guten Collision Main Event abgeliefert hat, wo er dann nämlich seine eigene Championship nochmal verteidigt hat, nämlich die International Championship gegen Kyle O'Reilly. Wie gesagt, Main Event von Collision, haben über 20 Minuten dafür bekommen. Der eben angesprochene Daniel Garcia hat sich das Match Backstage auch nochmal angesehen. Trotzdem, wie zu erwarten, hat Will Ospreay auch da seinen Titel verteidigt. Wahnsinnig gutes Match. Vielleicht sogar Match of the Week. Kämpft wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Gauntlet-Match bei Dynamite. Oder hast du sonst noch einen anderen Favoriten gehabt?
Boah, nö. Also für mich war das der Favorit, weil es, ja, ist halt schwer zu vergleichen, ne? So ein Gauntlet, also so ein Multi-Man-Gauntlet-Ding hat natürlich mehr Action, mehr Unübersichtlichkeit, so, oder ist unübersichtlicher. Aber das war einfach ein sehr, sehr gut geführtes Match. Ja, und auch hier, Garcia hat sich das Match Backstage angesehen, also der scheint jetzt wirklich Jagd auf den Titel zu machen, ne?
Ja, aber unwahrscheinlich, dass er bei, wobei, ich habe gerade eine Booking-Idee. Oh. Warum bringen wir nicht jetzt, dass Ospreay sich in eine blöde Situation gebracht hat und bei Forbidden Door 2 Titel verteidigen muss, und dann gibst du im ersten 20-Minuten-Match gegen Daniel Garcia und dann erklärst du seine Niederlage im Main-Event, weil er einfach kurz vorher schon ein Match hatte, und dann machst du ein Rematch, wo Ospreay einfach fitter ist.
Ja, das könnte man natürlich machen. Oder macht ein Titelvereinigungsmatch, was Daniel Garcia gewinnt, und der geht als Double Champ zu All-In. Nein, das wird natürlich nicht passieren. Nein. Nee, ich finde die Idee, also ja, könnte man machen. Ich bin nie ein großer Fan davon, dass jemand zwei Matches an einem Abend hat, aber klar, könnte man so erzählen.
Okay, damit haben wir, also meiner Meinung nach, die relevanten Dinge der Woche abgearbeitet. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil wir eigentlich noch anderthalb Stunden Collision und eine Dreiviertelstunde ungefähr Rampage hatten. Aber meiner Meinung nach gab es in diesen über zwei Stunden kein wirklich relevantes Segment oder Promo oder Match oder was weiß ich was. Also das war halt viel, ich nenne es jetzt einfach mal ein Backstage, bla bla, Aufbaumatches. Also vielleicht kann man auch diese FTA-Promo bei Collision erwähnen, zu Beginn. Aber so wirklich was ganz Interessantes wurde da jetzt auch nicht gesagt.
Nee, eigentlich kann man es ganz kurz zusammenfassen, finde ich. Die Story gegen die Elite ist noch nicht vorbei, Punkt.
Ja, deswegen, also wenn du jetzt nicht noch irgendein Match hast oder sonstiges Segment, wo du sagen würdest, das fand ich richtig gut, da würde ich jetzt gerade nochmal drüber reden wollen, kann man, glaube ich, den Rest so ein bisschen abhaken.
Ja, ich könnte mich nochmal wiederholen, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Ich finde Shane Taylor richtig klasse. Hoffe, dass man da irgendwann mehr draus macht, auch wenn ich Ogogo nicht brauche. Aber ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen.
Ja, und das ist, finde ich, ein relativ deutliches Zeichen, dass wir gerade über zwei Stunden von AEW in einem Podcast einfach nicht behandeln, weil...
Ach doch, ich fand das Satnam Singh gegen Peter Avalon Match, fand ich unterhaltsam für das, was es war. Das wollte ich auch noch gesagt haben.
Für die zwei Minuten, die es gedauert hat.
Eine Minute, fünf Sekunden, ja. Wie er sich da am Anfang hinlegt, sagt, find mich doch, dann schmeißt er den durch den Ring und ja, also ich fand's schon ganz lustig. Ich finde den eigentlich, mit dem machen sie so, ja, für das, was er ist, machen sie doch schon ganz witzige Sachen mit.
Ja, okay, dann rechnen wir noch diese eine Minute ab, dann sind wir, glaube ich, auch noch bei über zwei Stunden, wo einfach nicht so viel Spannendes passiert ist. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt enttäuscht seid oder nicht, dass wir nicht noch auf irgendwelche Collision-Matches intensiver eingegangen sind. Aber man merkt halt einfach, dass diese Shows nicht den wirklich relevanten Inhalt haben, dass man groß drüber sprechen müsste. Sie haben kaum eigene Storylines, das meiste sind nur Aufbaumatches für Leute, die jetzt irgendwie in der kommenden Woche ein relevantes Match haben. Es ist gefühlt bei manchen Leuten auch so einfach so ein, vergiss mich bitte nicht, ich bin auch noch da und deswegen kriege ich jetzt nochmal 5 Minuten TV-Time.
Das ist das AEW Dark, nur halt in der Weekly. Also das, was früher bei, oder hieß das Dark? Dark und Dark Elevation hießen die Shows, ja, ne, auf YouTube. Genau. Also so ein bisschen ist es das teilweise, so der Ersatz dafür.
Ja, und es ist kein schlechtes Wrestling, also so ein 11 Minuten Claudio Castagnoli-Match bei Collision kann man sich anschauen, ohne jede Frage, auch grundsätzlich für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was in den Shows passiert ist und jetzt enttäuscht darüber sind, dass wir nicht drüber gesprochen haben, verweise ich natürlich gerne auf unsere wunderbar liebevoll geschriebenen Berichte bei wrestling-infos.de. Aber da ist halt wenig dabei, was jetzt wirklich erwähnenswert ist und vielleicht liegt das auch einfach an meiner Übersättigung für jemanden, der sich pro Woche 3, 4, 5 WWE-Shows anguckt, / angucken muss, plus AEW, plus irgendwelche Indies und sonst irgendwas. Aber mit gutem Wrestling lockt man mich mittlerweile nicht mehr vors TV, wenn es da nicht irgendeine Storyline oder sonst einen größeren Kontext hinter gibt. Und wir hatten ja eingangs schon so ein bisschen drüber geredet, deswegen vielleicht jetzt um da nochmal den Bogen des Podcasts so ein bisschen zu spannen. Nach Rampage, Collision, wo du gerade schon gemeint hast, es hat eher Dark oder Dark Elevation-Züge, man kann vielleicht auch noch so ein bisschen reinnehmen, es ist gefühlt einfach nur ein relevanteres Ring of Honor diese Woche gewesen, obwohl Ring of Honor auch noch stattgefunden hat. Ist Tony Khan mit 5 Stunden TV-Zeit ein wenig überfordert und braucht es nicht wirklich eine Roster-Trennung, um die B- und C-Show irgendwie noch am Leben zu halten?
Ja, ich meine, wir können jetzt natürlich, ja, ich versuche mich kurz zu halten und trotzdem mal einen Bogen zu spannen. Also Tony Khan ist der oder Präsident von All Elite Wrestling. Er ist aktiv beim FC Fulham als Sportdirektor. Er ist noch in irgendeiner Form Teil der Jacksonville Jaguars, was eigentlich alles drei meines Erachtens Fulltime-Jobs sind oder zumindest ja einen Großteil einer Arbeitswoche füllen könnten, sagen wir es mal so. So, ich finde es sehr beeindruckend, dass er das alles hinbekommt, aber dass da Sachen hinten unterfallen, ist, glaube ich, ganz normal. Also, ich arbeite neben meinem Beruf ja noch freiberuflich so ein bisschen als Journalist und ich habe schon Wochen, wo mir Sachen hinten unterfallen. Und das ist beides zusammen, komme ich ungefähr auf eine Vollzeitstelle, so, ja. So, und wenn ich mir denke, da hat einer 3 Vollzeitstellen, so quasi, da ist es irgendwie logisch, dass Sachen hinten unterfallen. Also finde ich es nicht unlogisch anzunehmen, dass es da eine gewisse Überforderung gibt, dass dem Sachen durch die Lappen gehen, dass er schwerer zu erreichbar ist für irgendwie schwerer zu erreichen ist für irgendwelche Talente, Leute, wie auch immer. So, Punkt 1. Punkt 2, Rostertrennung, haben wir, glaube ich, vorhin alles schon zugesagt. So, ja, die muss her, weil Collision ist ja ein besseres Dark Elevation, da passieren immer noch irgendwelche Dinge, aber es war, wie ich vorhin schon gesagt habe, nie so interessant wie damals, als es die CM Punk Show war. Dafür braucht man nicht zwingend einen CM Punk, sondern könnte einfach sagen, wir haben die Leute da, wir haben die Leute da, wir haben ganz viele Leute, die gerade auf dem Abstellgleis sind, so Leute wie Ricky Starks, der meiner Meinung nach so eine Show alleine auch Main-Eventen könnte vom Charisma und vom Talent her. Du hast genug Leute, um wirklich beide Shows gut füllen zu können. So, ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang.
Ich hatte auch schon mal die Idee, vielleicht mach keine Roster-Trennung im Sinne des Rosters, sondern halt so eine kleine Titeltrennung. Dann gibt doch einfach Collision dieses Trios-Gimmick, dass du sagst, wenn ein Trio den Titel haben will, dann muss halt bei Collision auftreten und dann sagt man halt, wir zeigen jede Woche ein oder zwei Trios-Matches und hauen halt da so ein bisschen Popcorn-Wrestling-Action raus. Das könnte man auch theoretisch mit der ganzen Tag-Team-Division machen. Klar, dass das gerade schwierig ist, wenn die Bucks den Tag-Team-Titel haben, dass diese Division einfach gerade zu groß und zu wichtig durch die Bucks ist, um das halt von der A-Show rauszunehmen. Aber ansonsten, du hast gerade, wenn du FTW-Titel dazu nimmst, und das ist er gerade gefühlt, 4 Midcard-Titel, sag doch einfach, wir nehmen 2 davon und hauen die zu Collision. Ja. Oder gib einem dieser Titel so ein Gimmick wie, also es muss jetzt kein Cruiserweight-Titel sein, aber sowas in die Richtung. Ich habe auch irgendwo von uns auf der Seite mal auch einen Kommentar gelesen. Mach einen Titel und mach daraus so ein bisschen den Rookie-Championship in Anführungszeichen. Den dürfen halt nur Leute unter 30 oder unter 25 haben. Sodass du halt auch beispielsweise da diesen Titel zu Collision steckst und du hast halt da wie so ein kleines Sub-Roster von Leuten, die halt genau in diese Sparte fallen, wo du halt dann viel Action zwischen denen sehen kannst. Und da kannst du sogar noch, wenn du den besagten Rookie-Titel nimmst und dem noch ein besonderes Gimmick geben willst, wenn du diesen Titel verlierst, weil du zu alt wirst, nämlich weil du dann 25 wirst oder 30 oder whatever, dass dich das für ein World-Title-Match qualifiziert. Also irgendwas, um zu sagen, ey, wir bauen hier irgendwas zusammen, was Collision so ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Oder Rampage, geht ja auch. Dann musst du dein Roster gar nicht trennen. Du kannst es frei nach Championships entscheiden. Und wenn eine Storyline zu Ende ist, kannst du einfach diejenigen, die einfach nicht diesen Titel haben, wieder zurückstecken.
Ich würde es jetzt auch vielleicht nicht ganz strikt machen von der Roster-Trennung her, aber dass ich zumindest weiß, ey, wenn ich den und den sehen will, muss ich halt mal samstags einschalten. Keine Ahnung, so ein World Champion kann ja auch gerne bei beiden Shows auftreten oder so. Also darum, ne, soll ja gar nicht darum gehen, dass irgendwer nur ganz exklusiv bei einer Show ist. Wäre vielleicht noch nicht so schlau, aber ja, dass man grundsätzlich zumindest für ein paar Wochen immer die Leute da, die Fehde geht da weiter und die geht da weiter. Genau. Also um den Titel geht's jetzt erstmal da und um den geht's da. Also ich glaube, das würde Collision halt enorm gut tun. So, ich habe gerade nicht den Überblick über irgendwelche Einschaltquoten. Angeblich sind ja alle immer recht zufrieden trotzdem mit allem. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich wäre dann auch ein bisschen gehypter auf Collision. Also ich habe in letzter Zeit viele Showberichte für Collision gemacht und so ganz viel Spaß macht die Show halt nicht immer.
Ja, definitiv. Also ja, wir haben jetzt schon viel drüber geredet. Ich glaube, abschließend zu dem Thema kann ich sagen, wenn ich nicht Podcast machen würde, und das mache ich in den letzten Wochen eigentlich relativ viel, dann würde ich mir meistens Rampage und Collision entweder gar nicht anschauen oder in 30 Minuten. So bin ich jetzt ein bisschen in Anführungszeichen gezwungen, es mir halt mehr oder weniger komplett anzuschauen. Klar, skippe ich vielleicht mal die ersten 2 Minuten von einem Match, aber ansonsten schaue ich mir die Shows komplett an, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Ich sage jetzt mal, wenn man nicht ein absoluter AEW-Ultra ist, sondern einfach nur ein Fan der Company oder der Shows, würde ich trotzdem sagen, schenkt euch die 2-3 Stunden der Woche, lest euch die Berichte durch, die sind nämlich wundervoll geschrieben. Und damit seid ihr eigentlich auf einer guten Seite, weil ihr verpasst nicht so unfassbar viel, aber jeder wie er oder sie möchte. Damit wären wir jetzt praktisch durch die Woche einmal durch. Ich würde mir jetzt noch die Dynamite-Card für uns morgen Abend, für uns wie gesagt Dienstagmorgen, wenn der Podcast rauskommt oder wenn ihr es hört, vielleicht dann die heutige Dynamite-Ausgabe anschauen. nämlich eine Sache, auf die wir jetzt mehr oder weniger nicht eingegangen sind, einfach weil es bei Rampage Collision untergegangen ist. Swerve Strickland hat für Dynamite sein nächstes Titelmatch mit seinem nächsten Herausforderer, nämlich Roderick Strong. Nachdem er jetzt die International Championship verloren hat, macht er Jagd auf die World Championship. Jetzt mal so ein bisschen provokant offen gefragt, kriegen wir einen Titelwechsel?
Ja, klar. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Roderick Strong, und dann haben wir das Rematch auch gegen Will Ospreay, das wäre ja schon ein krasses Long-Term-Booking, muss man einfach sagen. Bin ich großer Fan von, ja. Generell auch, dass Roderick Strong dieses Titelmatch bekommt, absolut logisch und ja, wunderbar.
Ja, okay, er hat immerhin Main-Eventer Leo Rush bei Rampage besiegt. Oder bei Collision Rampage, ich krieg's nicht auseinandergehalten.
Bei Collision, ich glaube bei Rampage hat er die Promo gehalten dafür und dann das Match für Collision gefordert. Genau, es war der Opener.
Ja.
Genau. War sogar ein ganz gutes Match, ja.
Ja, aber um ein wenig Ernsthaftigkeit zurückzuholen, er wird definitiv nicht dieses Match gewinnen. Ich weiß nicht, warum er da jetzt wieder ein Titelmatch draus booken muss. Roderick Strong hat anscheinend relativ schnell verarbeitet, dass er seinen Titel verloren hat, macht auch keine großen Ambitionen, den jetzt irgendwie kurzfristig wieder zurückzuholen. Ja, man kann wahrscheinlich jetzt schon sagen, es wird ein gutes 12 bis 15 Minuten Match. Aber das wird es wahrscheinlich dann auch schon gewesen sein. Ansonsten kriegen wir bei Dynamite Saraya gegen Mariah May. Da wird es wohl einfach weitergehen, dass Toni Storm und Mariah May die kompletten Social Outcasts. Nee, sind sie? Nee, nur die Outcasts. Social Outcasts war mal ein schlechtes WWE-Stable.
Ja.
Weiter auseinandernehmen und praktisch Saraya noch tiefer in die Undercard verbannen. Oder wird hier irgendwas anderes passieren?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es genauso passieren wird. Ich kann mit Saraya nicht viel anfangen und Mariah May finde ich sehr spannend. Also soll sie die mal schön in den Boden stampfen.
Und dazu noch das eben angesprochen eher random aufgebaute Tag-Team-Match zwischen den Bucks und The Acclaimed. Hier geht es interessanterweise nicht um den Titel und hier ist es nicht mal als Eliminator-Match gekennzeichnet. Vielleicht ändert sich daran noch was. Bis Dynamite oder vielleicht auch bei Dynamite selbst, aber ansonsten wird es einfach ein normales Tag-Team-Match zwischen Acclaimed und den Bucks. Lässt das noch Spielraum, dass vielleicht hier Acclaimed wirklich den Sieg bekommen könnte oder ist das dann doch eher unrealistisch bei den Bucks aktuell?
Naja, wir reden hier von der Storyline, da sind wir wieder bei unserem Superheldenfilm. Ich finde nicht, dass die Bösewichte hier in irgendeiner Form eine Niederlage einstecken sollen. Die werden nicht clean gewinnen, aber sie werden gewinnen.
Und die letzte Ankündigung, die wir Stand jetzt noch haben, da wird mit Sicherheit noch was dazukommen, aber die vierte Sache, die wir noch haben, MJF kehrt zurück und man kann vielleicht noch behaupten, dass Rouge auch irgendwie seine Finger im Spiel haben wird, hat zumindest jetzt bei Dynamite so geklungen, wo wir unseren Forbidden Door Main Event zwischen MJF und Rouge aufgebaut bekommen in einem phänomenalen Promo-Segment bei Dynamite.
Um einen neu eingeführten Titel.
Die
New Jersey Championship.
Ja, hoffentlich. Das würde mich wirklich freuen, weil am liebsten, also das Einzige, was ich noch lieber mag als 4 Midcard-Titel innerhalb von einer Promotion, sind 5 Midcard-Titel.
Vielleicht wäre das hier ein zweiter Main-Event-Titel für Collision, weißt du? Dann hättest du, ne? Also die hören sich unseren Podcast und denken, ja gut, wenn wir Roster-Training machen, brauchen wir einen zweiten Main-Titel und den kriegt MJF, den führen wir jetzt neu ein.
Nee, den kriegt Rouge.
Ja, stimmt. Logisch, sorry. Hab mich verwechselt gerade.
Okay, damit sind wir auch schon für Dynamite nächste Woche schon mal so ein bisschen, oder beziehungsweise diese Woche, nächste Ausgabe, einigermaßen durch. Die Board-User habe ich schon gegrüßt. Wir hatten jetzt noch einen YouTube- beziehungsweise Startseiten-Kommentar von einem unterschiedlichen Usernamen, aber es war der gleiche Kommentar. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es dieselbe Person war. Kamaras oder Kamaras. Auf der Startseite war der Name.
Ist der Plural von Kamera.
Dankeschön. Auch da noch ganz lieb gegrüßt, der relativ ausführlich auf Double or Nothing da noch eingegangen ist. Kann man sich sehr gerne durchlesen. Damit sind wir praktisch durch. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben, aber eine Stunde.
Ziemlich 15 genau anderthalb
bis. Ach, anderthalb Stunden haben wir sogar schon.
Ja,
dann ungefähr. Eine wunderbare Elite-Hour-Länge. Wie gesagt, wir sind durch.
Ist es dann Elite Hour and a Half?
So, also das war auf jeden Fall dein letzter Auftritt in diesem Podcast. ja, Also ich glaube, die Elite Hour war im seltensten Fall wirklich eine Elite Hour. Also meistens ist es Elite Hour
und alles gut.
Elite Hour und ein paar Zerbrochene. Oh, das wäre ein gutes Wortspiel, weil gleichzeitig haben wir die zerbrochenen Minuten und noch die zerbrochenen Leute, die diesen Podcast führen. Naja.
Ja, wenn ihr diese Kombination nicht mehr haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich nicht mehr eingeladen.
Oder anders gesagt, wenn ihr diese Kombination öfter haben wollt, wenn ihr unseren lieben David öfter hören wollt, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Der Mann könnte vielleicht wirklich mal im realen Leben ein paar Komplimente gebrauchen.
Hast du nicht in der Öffnung noch gesagt, du möchtest mich deinen guten Freund nennen? Du machst hier gerade viel kaputt, sag ich dir.
Okay, dann.
Aber lass uns unsere privaten Fäden mal aus dem Podcast halten.
Okay, wir kommen zur Abmoderation. Also, wir waren heute ein bisschen kritisch, was Collision und Rampage an. Gegen Dynamite fanden wir eigentlich über meiste Zeit relativ gut. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gesehen habt, ob wir da wieder zu kritisch waren oder vielleicht auch bei Dynamite zu freundlich. Interessiert mich, interessiert uns, lesen wir uns immer alles durch und versuchen auch so gut es geht, dann auch auf die Kommentare auch schnellstmöglich zu antworten. Ansonsten, diese Woche steht kein Pay-Per-View oder Battle of the Belts oder ähnliches an, deswegen viel Spaß mit 2 Stunden Dynamite, 1 Stunde Rampage, 2 Stunden Collision. Ich denke zu gewohnten Uhrzeiten und an gewohnten Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören an diejenigen, die diese 1,5 Stunden bis zum Ende jetzt durchgehalten haben. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich kann leider noch nicht sagen, in welcher Kombination wir nächste Woche da sein werden. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören und das letzte Wort gebe ich meinem heutigen Gast, dem David.
Ja, erstmal schön, dass ich wieder dabei sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Grüße gehen noch raus an Paterico und die Wassernixe. Mich hier, so viel Zeit muss auf jeden Fall auch noch sein. Und ja, bleibt uns gewogen, schaut bei uns vorbei und bis zum nächsten Mal.